Marco,
Ja.
gegen Ende von 2023, ich glaube, das war die letzte Pressevorführung, an der ich teilgenommen habe. Das war wirklich schon kurz vor Weihnachten, ja, kam ein Film in die Kinos und im Thumbnail sehe ich ausgebrannt vom Jahr und ausgebrannt vom Film aus. Ja. Und das war ein Film, wo ich überrascht war, dass das er dir okay gefallen hat, weil ich habe wirklich körperlich gelitten im Kino. Ja? Wir reden natürlich über die Antwort auf Star Wars, weil die Antwort auf schlechte Star Wars ist noch schlechtere Star Wars. So, und das ist Rebel Moon von Zack Snyder. Viele sagen, er ist ein kontroverser Regisseur und die Meinungen spalten sich. Ich habe das Gefühl, bei Rebel Moon spalten sich die Meinungen nicht. Das vereint echt alle Leute, die in Unison schreien, das ist Kacke. Und ja, man merkt, der erste Film kam an, wie er ankam. Und deswegen gab es jetzt keine große Premiere zu Teil 2. Und deswegen gab es auch keine Pressevorführung zu Teil 2. Und es ist ja der zweite Teil einer gewünschten sechsteiligen Trilogie, finde den Fehler in diesem Satz, und sechsteilige Trilogie. Und dann sollen da auch noch Director's Cut und Snyder Cut und Ultimate Cut rauskommen. Ich glaube, der Typ denkt, er ist James Cameron und das ist sein Avatar. Und selbst auf Avatar habe ich keinen Bock mehr. Aber auf die Scheiße hatte ich schon nach 5 Minuten keinen Bock mehr.
Ja,
Aber
aber.
wir haben es beide gesehen. Wir haben es gesehen, okay? Das können wir wirklich sagen. Wir haben es wirklich gesehen. Du hast gesehen, richtig? Ich habe
Na.
es gesehen. Lass uns über was anderes reden.
Das war mein Pitch heute Morgen im Prinzip, dass wir, als ich versucht habe aufzusetzen, welche Talking Points wir für Scargiver haben, ist mir aufgefallen, die sind ziemlich ähnlich zu
Es
Teil
gibt zwei Sachen, die ich
1.
erwähnen will, die wirklich herausgestochen sind
Ich
in dem
weiß.
Film, die so lustig sind, dass er eventuell, was das angeht, ein Ticken unterhaltsamer ist als der erste, aber nicht auf die Art und Weise, wie der Film möchte, dass er besser ist. Er ist immer noch extrem scheiße und ich glaube, im Großen und Ganzen halte ich ihn für beschissener als den ersten. Aber es gibt zwei Szenen. Und über die zwei Szenen will ich später noch mal reden, weil ich wirklich vorm Fernseher saß, mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe Tränen gelacht. Tränen gelacht. Was krass ist. Beim ersten Film bin ich ja kurz im Kino eingeschlafen. Hier wollte ich das auch und dann kamen diese beiden Szenen und die haben mich wachgerüttelt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, das ist unmöglich, dass das passiert ist in diesem Film. Und deswegen hau ich trotzdem keine Empfehlung raus, den zu gucken. Weil,
Aber wir haben euch versprochen, dass wir einen Podcast
ja,
drüber
wir wollten
machen.
einen Podcast
Deswegen
drüber
reden wir
machen.
trotzdem
Also,
heute
ihr
drüber.
kennt jetzt
Zum Schluss.
meine grobe Meinung zu dem Film. Ich halte ihn wirklich für,
Die haben wir
ich halte ihn wirklich
gehört.
für Dünnpfiff und Spoiler-Alarm für meine Flop 10 des Jahres. Der ist drauf. Ganz klar. Also, ohne Wenn und Aber. Der verdient es so fett. Ich meine, selbst Rebel Moon 1 wäre fast auf meiner Flop 10 gelandet. Hätte ich die nicht schon fertig gehabt, bevor ich in die PV gegangen bin. Dann bin ich die nochmal durchgegangen, hab gesagt, ja, aber es gibt 10 Filme, die ich beschissener fand. Nichtsdestotrotz, der hatte in meinem Herzen ein Honorable Mention, Dishonorable Mention auf meiner Flop 10 letztes Jahr. Aber der hier, der wird dieser Kugel nicht ausweichen. Der landet drauf. Das ist ein Versprechen an dich, Zack Snyder.
Da gebe ich dir recht, ich finde ihn auch schlechter, was es noch schwieriger macht für mich, über ihn zu reden. Also ich finde den ersten ja auf seine Art okay, weil ich habe das ja im letzten Podcast und ich kann ihn nur da empfehlen, wenn ihr mehr über Rebel Moon hören wollt, hört nochmal den ersten Podcast. Da geht es ja auch viel um die Hintergründe. Und es ist so, das tut ja nicht weh,
Aber
finde
was
ich.
tut
Es
schon
ist,
weh?
dir tut's sehr weh. Ant-Man 3 tut weh.
Wirklich?
Ant-Man 3 kann ich nicht, weil der trampelt ja auf dem MCU
Ach,
rum.
das hat.
Ich kann das nicht ertragen. Und ich trampel auch schon mal gerne auf dem MCU rum. Aber sowas ertrage ich nicht. Eternals ertrage ich nicht. Da kriege ich wirklich physische Schmerzen. Da würde ich wirklich in den Schlaf gewogen von solchen Filmen. Und Rebel Moon Part 1 im Kino fand ich gar nicht mal so schlimm. Aber ich habe ihn auch im Kino
Ich auch.
gesehen. Ich meine, du ja auch. Ich weiß. Aber die meisten da draußen ja nicht. Weil das ist der eine Punkt, den man ja Zack Snyder geben muss. das ist ein Netflix Nummer 1 Hit weltweit. Natürlich, weil Netflix das auch pusht, ne? Die packen das bei jedem Netflix-User vorne auf die Startseite, die penetrieren dich mit der Werbung, bis du endlich draufklickst. Aber nach all ihren Maßstäben ist das ja für sie, abgesehen von dem Kritiker-Echo, abgesehen von dem Zuschauer-Echo, was das View-Echo angeht, ein Riesenerfolg. Die Frage ist, ob das auch im Verhältnis zu den Kosten steht, weil da will ja Netflix die Strategie ändern, weil sie gemerkt haben, sie müssen mit diesen 200 und 300 Millionen Dollar Blockbustern, müssen sie langsam runterfahren, weil die sind ja auch nur so teuer, weil die Gehälter bei diesen Netflix-Streaming-Filmen so hoch sind. Nicht, weil der Production-Value genauso hoch ist wie bei Avengers Endgame oder so. Und ich finde, dafür ist Rebel Moon 2 auch ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, natürlich sitzt Zack Snyder da total selbstgefällig in Interviews und erzählt, dass, ja, aber das haben doch mehr Leute geschaut als Barbie. Hat er recht, aber ist es der bessere Film als Barbie? Da würde nicht mal ich sagen, dass das stimmt.
Ich fand peinlich. Ja, also, zwing mich nicht zwischen Kacke zu entscheiden. Ich will.
Ich wusste, dass du jetzt sowas sagst. Aber du verstehst,
worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Weißt du, wenn er wirklich so einen Film rausgehauen hätte, der wirklich so ein Mainstream-Eskapismus-Kino bringt, was es mittlerweile nicht mehr so gibt, was Leute so krass in die Kinoseele holt, zumindest im Franchise. Wir hatten ja wirklich, 2023 war das Jahr des Flopbusters, muss man wirklich sagen. Also, ja. So Shazam 2 gefloppt, The Flash gefloppt, The Marvels gefloppt, Ant-Man 3 auch an der Grenze zum Flop oder sogar Flop.
Nee, ist ein Flop.
Indiana Jones, Flop. Also es ist halt richtig, richtig viel gefloppt. Und wenn jetzt was kommen würde, was Leute lieben und sagen, oh, das sind krasse, frische, neue Ideen und das ist Eskapismus und das ist auch nicht so preachy und das ist einfach nur ein geiles Space-Opera-Ding, ja, dann redet ihr wahrscheinlich über Guardians of the Galaxy 3, aber nicht über die Scheiße. Weil das ist ja echt der letzte Rotz. Und deswegen, so sehr ich es mag, wenn jemand gegen Barbie schießt, aber mit Kothaufen, den er selber produziert hat, ja, dann bin ich auch nicht auf deiner Seite. So.
Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich mir gerade nicht sicher war bei Ant-Man. Das Budget wird geschätzt auf 320 Millionen, was absurd viel ist. Ich würde es ein bisschen runterrechnen, aber es ist eigentlich absurd viel Budget. Und die Kinokasse war 476 Millionen, was ein gewaltiger Flop ist, wenn diese Zahlen stimmen würden. Weil du musst immer das Doppelte einspielen, ungefähr, damit du wieder Break-Even bist bei solchen Filmen. Wegen der Werbung, wegen dem Marketing und wegen den Abgaben an die Kinos.
Aber das ist ja eh generell gerade ein Problem in Hollywood. Nicht nur die Qualität oder die Franchise-Fatigue, wie Leute es nennen, sondern Filme sind einfach zu fucking teuer geworden. Ja. Filme sind so teuer geworden. Weißt du, Fast and the Furious X, ja, hat, glaube ich, 750 Millionen Dollar eingespielt, was ja an sich ziemlich gut ist, ich glaube, für das Franchise fast ein All-Time-High. Aber der Film hatte ein derartig aufgeblasenes Budget, dass der höchstens so bei Break-Even ist. Also, ich glaube, der wurde sogar als Flop markiert. Also, das ist echt krass. Und diese Filme sind zu teuer. Indiana Jones, gut, dass der Film scheiße war, ist eine Sache, aber der hatte auch ein derartig aufgeblasenes Budget. Das war unfassbar, das war extrem schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen, weißt du? Ja. Ich glaube, die unterschätzen das auch. Es war klar, dass sowas wie The Force Awakens, was nach gefühlt 30 Jahren die beliebteste IP aller Zeiten zurückbringt mit den originalen Schauspielern, dass das so eine safe Nummer ist, die Milliardenmarke knackt und das auch noch zu einer Zeit, wo das Vertrauen da war und der Goodwill in diese Franchises und das noch nicht so ein zerrüttetes Verhältnis war, das ist doch klar. Es ist klar, dass Infinity War und Endgame solche Milliardenfilme sind, weil das ist die Conclusio zu dieser Reise, wo Leute so abgeholt worden sind von diesem MCU-Gedöns. Es ist klar, dass das ein Mega-Hit wird. Aber dementsprechend können die sich auch erlauben, solche Budgets zu haben für die Filme. Aber jetzt für einen 0815 MCU-Film so ein aufgeblasenes Budget oder Indiana Jones 5, obwohl der vierte schon nicht gemocht wurde und es auch kein Franchise ist, wo Leute, bei Star Wars fragt man sich ja trotzdem mal, wie geht's weiter? Da ist ein Mystery-Faktor. Du siehst den Trailer, wo ist Luke oder wie kommt Han damit in die Handlung? Was ist dieses neue Imperium? Da stellt man sich Fragen und stellt Theorien auf. Niemand macht das bei Indiana Jones. Indiana Jones sind Anthology-Filme. Mhm. Und, ja.
Es ist auch so ein riesen Kontrast, weil ich recherchiere gerade für ein Wolverine-Video. Und ich meine, kein einziger der Fox-Marvel-Filme, also seit X-Men 2000, im Jahr 2000, hat gerade von denen über 1 Milliarde eingespielt. Mhm. Keiner. Mhm. Aber die waren alle Erfolge. Also lange Zeit. Ich glaube, bis halt Dark Phoenix ja, der natürlich. War halt aber der erste X-Men wurde für 75 Millionen gedreht, was für damalige Verhältnisse unter dem durchschnittlichen Budget eines Riesenblockbusters war. Das war schon bei 100 Millionen. Und die haben sogar weniger gekriegt, mussten deswegen viele Szenen streichen. Und trotzdem hat es funktioniert.
Ich liebe ja die X-Men-Fox-Filme. Im Gesamten mehr als das MCU. Im Gesamten,
ja, ich bin halt großer Fan der Guardians-Filme, deswegen fällt es mir gerade schwer. Wenn ich die Guardians-Filme rausrechne, die sich eh nicht so MCU-ig anfühlen wie der Rest, dann würde ich dir definitiv recht geben. Aber ich habe auch, als ich drüber nachgedacht habe, bis heute ist X2, X-Men United, also X-Men 2 in Deutschland, ist bis heute eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Verfilmungen aller Zeiten.
Mhm.
Also ganz weit oben.
Bei mir ist auch noch First Class und Days of Future Past gehören für mich zu den Besten, was das Genre zu bieten hat.
First Class auch, ja. Und Days of Future Past natürlich auch super, aber ich finde
First
Class besser.
Logan ist eh nochmal eine Nummer für
sich. Das wollte ich ja gerade sagen. Ich glaube, Logan ist bis heute der auf Rotten Tomatoes zumindest bestbewertete Superheldenfilm aller Zeiten. Ich glaube, alle anderen Metrien reinrechnen ist natürlich The Dark Knight. Aber Logan war ein Film, der hat auch nur so irgendwas über 100 Millionen gekostet. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Zahl. Aber der war sogar billiger, weil Hugh Jackman auf Gehalt verzichtet hat, um ihn in R-Rated zu kriegen. Das
nicht
war
nur
Deal.
Hugh Jackman und James Mangold.
Ah, okay. Das bei James Mangold
das
wusste ich nicht.
Die haben da zusammen dran gearbeitet. Denen war das voll wichtig.
Ja. Das ging ums R-Rating sogar. Es ging nicht mal darum, das Budget insgesamt zu drücken, sondern zu sagen, wir machen für das Budget den Film, aber er muss R-Rated sein. Und James Mangold hat das auch so gut begründet. Es geht nicht nur um Gewalt dabei, weil Wolverine war ja auch relativ brutal für X-Men-Verhältnisse. Auch in dieser Uncut-Fassung hat er zum Beispiel in Deutschland immer noch eine FSK 12 gekriegt. Aber trotzdem, also die Akzeptanz von Gewalt ist bei Comicfilmen relativ groß. Denen ging es gar nicht so sehr um die Gewalt oder um die Schimpfwörter.
Sondern um das ernste Thema.
Es geht darum, dass der Film anders produziert wird. Wenn es ein R-Rated-Film ist, sind die Needs des Studios andere. Dann muss kein Kostüm muss so aussehen, dass du Kinderspielzeug draus machen kannst. Du musst nicht eine Kooperation mit McDonald's haben oder so für das Marketing dieses Films. Du musst nicht darauf achten, dass irgendetwas Kinder-Marketing-tauglich ist. Das war ihr Hauptargument, warum es unbedingt R-Rated sein muss. Es muss ein Film für Erwachsene sein, bei dem das von Anfang an klar ist und der eben nicht mit dem, was sonst so an diesem Franchise dranhängt, zu tun haben muss. Auch mit Timelines und so weiter.
Es war ein Berlinale-Film.
Stimmt, ja.
Ganz krass.
Aber außer Konkurrenz und Eröffnung oder sowas, oder? Mhm. Weil dann ist Indiana Jones auch ein Venedig-Film, wenn du es so siehst.
Ja, okay, aber es ist ein Venedig-Film, der da verrissen wurde, sonst nur ganz kurz, ich mag ja The Wolverine bis zum gewissen Punkt, danach wird er doof.
Ja, genau.
Also dieser, aber der basiert ja auf einem Comic, den ich total liebe.
Von Frank Miller, der, ja.
Ja, den habe ich schon 3-mal gelesen. Mhm. Ist einer der besten Wolverine-Comics. Und Logan basiert krass lose auf Old Man Logan, aber ganz lose. Was spannend ist, weil wir haben ja den Trailer bekommen zu Deadpool und Wolverine. Mhm. Und da gibt's ein paar Sachen, die sind 1:1 aus Old Man Logan, hat mir richtig gefallen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hast du Old Man Logan hier gelesen?
Gelesen nicht, aber ich hatte den Comic in der Hand, ich habe ihn durchgeblättert, ich kenne die Story. Mhm. Ich weiß, wie sehr das abweicht, also gerade wenn es um die Hulk-Storyline geht.
Yeah.
Aber ich glaube, das Problem ist, dadurch, dass der Film Logan heißt, assoziiert man es auch zu sehr mit Old Man Logan.
Ja, voll.
Das stimmt,
voll.
Aber das ist nicht das Hauptvorbild. Das Hauptvorbild, das sagst du ja auch immer, ist ja Erbarmungslos von Clint Eastwood.
Ja, Unforgiven, ja.
So, Unforgiven. Aber es gibt zum Beispiel Little Miss Sunshine, einer der größten Vorbilder von dem Film. Bitte?
Und auch Shane, der zitiert wird im Film, der sogar
Richtig. Der gezeigt wird. Mein großer Freund Shane heißt der in Deutschland, auch in Western.
Ja, der wird ja auch 2-mal zitiert. Erst guckt den Charles Xavier im Hotel und später sind das die Beerdigungsworte von Laura.
Wusstest du, dass Patrick Stewart die Szene improvisiert hat? Dass er gesagt hat, er kennt aus seiner Kindheit? Weil es war
ja nicht nur das. Nicht nur das, es war sein erster Film, den er im Kino gesehen hat. Ja, ja. Das ist ganz toll. Und Ich musste einfach nur eine Sache sagen, die ich so geil finde jetzt an dieser Deadpool-Wolverine-Kiste. Erstens, ich hatte ja Hugh Jackman schon im Interview und er meinte, er würde nur zurückkehren, wenn er mal die Gelegenheit kriegt, die Wolverine-Hulk-Dynamik zu sehen. Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn er wirklich gegen den Hulk kämpft im Film. Würde mich nicht wundern. Mhm. Ja, weil wir sehen halt auch, dass er sich manchmal in Kampfstellungen begibt und die springen ja auch durch Portale und ich wette, die springen echt querbeet durch andere Filme, durch Ben Affleck's Daredevil und hast du nicht gesehen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und ist dir das mit diesem Ant-Man-Anzug aufgefallen?
Ja, klar.
Das ist 1:1 aus Old Man Logan.
Ach, das ist aus Old Man Logan?
Weil
ich finde, es wirkt halt so dystopisch wie ein Old Man Logan alles,
nein,
so Mad Max-mäßig.
In Old Man Logan gibt es die Pym-Schlucht, ja, die heißt so, weil da der gigantische, schon vermoderte, knochige Leichnam von Hank Pym liegt als Giant Man. Mhm. Und da fahren die dran vorbei. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, dass mehr Old Man Logan haben wird, als Leute glauben. Glaube ich wirklich. Dass es auch so abgefuckte Versionen sind von Figuren. Es kann ganz spaßig werden. Ja. Ich hoffe, dass es gut wird, aber ich fand allein die Kokainwitze gut.
Ja, das ist halt so das Ding, ne? Hat sich das abgenutzt oder nicht? Aber ich muss zugeben, also auch als großer Fan von Welcome to Wrexham, der Ryan Reynolds-Serie auf Disney Plus, ich finde, so eine gewisse Dosis Ryan Reynolds ertrage ich immer. Ich ertrage sie nur nicht, wenn er sich immer in jedem Film so spielt.
Ja,
aber es gibt
halt nicht
genau die Filme, die genau dafür gemacht sind oder die Serien, die dafür gemacht sind, wie seine eigene. Und das ist so etwas. Also ich freue mich auf den Film. Und da, um mal jetzt den Kreis zu schließen zu dieser Blockbuster-Problematik, die wir hatten, du merkst ja hier, das hat einen ganz anderen Hype. Das ist ein Film. Ich habe den Trailer gesehen, ich sehe die Reactions, ich sehe die Views. Ist der meistgesehene Trailer?
Das könnte ein Milliardenfilm wieder dieses Jahr werden.
Genau, er hat nämlich Spider-Man No Way Home geschlagen, ne? Er ist jetzt der meistgesehene Filmtrailer innerhalb kürzester Zeit aller Zeit. Nur GTA 6 hat mehr Views generiert als das.
Also, ja, also ich glaube, dass das ein Milliarden-Hit wird.
Definitiv.
Und Despicable Me 4 wird auch ein Milliarden-Hit. Da bin ich mir auch sicher, weil diese Reihe ist so beliebt und diese mit diesen Animationsfilm darf man auch nicht unterschätzen, dass da die ganzen Kinder reingehen mit den Eltern und das ist gleich ein größeres Publikum automatisch, weil es ein Familienfilm ist. Deswegen, ich glaube, das sind die beiden, das werden die Big Seller sein dieses Jahr. So wie letztes Jahr war auch Illumination mit Super Mario Brothers und die Despicable Me Filme wurden halt auch, ich finde die gar nicht so gut, aber die werden halt immer erfolgreicher und erfolgreicher. So, deswegen, ich glaube, das sind die beiden Filme, die dieses Jahr so die Milliarden knacken, glaube ich wirklich.
Ich glaube, bei Despicable Me haben die anderen auch Milliarden geknackt? Ich glaube nämlich nicht.
Ich glaube, nah dran waren die jetzt schon. Und diese Minions-Filme sind auch so scheiße erfolgreich.
Schon,
also ich finde
aber nicht so erfolgreich.
Ich sag's dir gleich. Aber ich meine, also dass da die Chance, also auf jeden Fall, auch wenn du die Hollywood Reporter und alles durchliest, ist projected, dass das ein Milliardenfilm dieses Jahr wird.
Okay, das ist bolder, als ich gedacht hätte. Aber du hast absolut recht, Animationsfilme darf man nicht unterschätzen. Bei denen sind die Slots noch wichtiger. Also sowieso schon bei diesen ganzen Franchise-Blockbustern ist, bei denen sind die Slots, dass sie wochenlang vor allem, weil sie über die Zeit auch viel anziehen, weil bei den Kindern ist es egal, ob der Film gestern rausgekommen ist oder vor 2 Wochen, die gucken den auch 3 Monate später. Das sind alles so Long-Termes.
Und die bleiben auch sehr, und die bleiben auch sehr lange im Kino in der Regel.
Genau.
Also Super Mario Brothers, meine ich, also der kam ja wann raus? Ich glaube, der kam im April oder Mai raus letzten Jahr. Also fast genau vor einem Jahr kam der raus. Und ich glaube, den konntest du Anfang Herbst immer noch im Kino gucken. Also das ist natürlich auch was ziemlich gut ist fürs Box-Office. Du hast da viel krassere Chancen drin zu bleiben. Was auch überraschend lang diesmal im Kino blieb, aber auch weil die Nachfrage so hoch war, war Guardians 3. Der lief sehr lange im Kino. Ich glaube, der ist rausgeflogen aus dem Kino. Der kam März rein und den konntest du noch im August gucken.
Dann konntest also, du, glaube ich, bis zum Disney-Plus-Release wirklich im Kino sein.
Ja, wirklich so 2 Wochen vor Release war der noch zu gucken. Und das erhöht halt die Chancen. Und das Krasse ist, das zeigt halt auch den Zustand vom MCU. Weil Guardians 3 hatte ein schwaches Opening-Weekend. Mhm. Ja, aber die Word-of-Mouth-Propaganda war so gut, dass das 2. Wochenende war eins der besten finanziell im ganzen MCU. Mhm. Und das konnte er dann lange halten. Weil mittlerweile ist auch die Einstellung bei vielen, ach, ich kann mir das ja auf Disney Plus in 2 Monaten angucken oder interessiert mich das noch so oder so, gebe ich dafür Kinogeld aus. Und viele warten ab und wollen sich erst anhören, taugt der Film denn was? Mhm. Und Guardians 3 hatte so eine positive Resonanz, dass er dann doch echt viele Ärsche in die Sitze gekriegt hat. Und das lag nicht an dem Marketing und der Trailer-Kampagne, das lag tatsächlich an der Resonanz der Fans. Und das ist krass. Das ist wirklich krass, weil das passiert nicht mehr so häufig. Aber das sollte eigentlich ein krasser Wake-up-Call dann fürs MCU sein.
Wir haben's ja ansonsten genau das Phänomen ja letztes Jahr gesehen, nur nicht bei einem Franchise-Film, nämlich bei Barbie und bei Oppenheimer.
Ja, voll.
Also die Leute, die liefen Longtail einfach fantastisch und Leute fanden die Filme gut und sie sind bereit, gutes Geld zu zahlen für einen auch einen anspruchsvolleren Blockbuster-Film.
Voll. Ja, also im Falle von Oppenheimer meinst du?
Im Falle von Oppenheimer, und man kann natürlich darüber diskutieren, ob das bei Barbie dann auch zutrifft oder nicht. Das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive.
Ja, also Anspruch sieht anders aus, aber ja.
So. Bin ich eigentlich bei dir, aber man redet drüber. Ja, gut, ich habe wahrscheinlich mehr über Barbie diskutiert als über Oppenheimer.
Das stimmt, aber diskutiert ist da Stichpunkt.
Ja,
das
ist
richtig. Weil was willst du bei Oppenheimer groß diskutieren? Ich habe da ein paar Talking Points gehört, die so hirnlos sind, dass ich dachte, da will ich mich gar nicht auf diese Debatte einlassen.
Nee, auf die Debatten habe ich mich dann immer gestürzt. Also insofern, ich habe auch viel über Oppenheimer diskutiert, aber das stimmt.
Ich meine Oppenheimer. Ja. Ich habe da ein paar Debatten gehört, wo ich dachte, das ist ja hirnlos.
Ja.
So, aber naja.
Nee, aber ich habe mich auch drauf gestürzt. Ich habe teilgenommen an dieser Debatte. Okay, das ist gerade blöd. Egal. Ich will da gar nicht in die Diskussion reingehen.
Ich bin zu müde dafür mittlerweile.
Zu alt dafür.
Müde und zu alt. Aber wir haben noch so viele andere Themen, die wir jetzt eigentlich
durchquatschen. Deswegen wollte ich gerade den Kreis schließen, weil Kino, was läuft gut und lang im Kino und was kommt wieder ins Kino oder nicht wieder ins Kino? Weil ich bin, guck mal, wir nehmen auf am 24. April nehmen wir auf. Das kann man ganz transparent sagen, das ist ein Mittwoch. Und am 26. in den USA, also am Freitag, ihr hört das jetzt frühestens am Sonntag, das ist blödes Timing, aber ich habe es schon mal erwähnt in dieser Alone-Folge, die ich gemacht habe vor 2 Wochen, Alien hat ein Re-Release. Also Alien 1.
Auch in Deutschland?
Nicht in München. Ich habe in München keine Kinovorstellung gefunden, sonst hätte ich ihn mir angeschaut. Leute, was ist los mit euch da draußen? Es gibt einen internationalen Re-Release, also ich glaube nur im englischsprachigen Raum. Es gibt einen eigenen Teaser-Trailer dazu von Fox oder von 20th Century Studios, wie es ja jetzt heißt. Also,
ob das im Director's Cut gezeigt wird, weil den finde ich sogar noch besser.
Das weiß ich nicht. Ich bin kein großer Freund des Director's Cuts. Ich find den normalen Cut eigentlich besser, knapp.
Nee, ich finde den normalen Cut besser bei James Camerons Aliens, bis auf eine Szene. Mhm. Weil ich finde, das Pacing ist besser im Kinocut von Cameron. Aber der Ridley Scott-Ding, da gibt es so viele Sachen. Allein die erste Szene, wie du das Alien jemals siehst, dass es da oben noch an den Ketten hängt und du dich fragst, ist das die Kreatur? Das ist so eine Szene, auf die ich echt nicht verzichten will. Die ist für mich so mit das ekligste und schauererregendste ever, weil es ist vor deinen Augen. Und du bist dir sicher, ist es das? Boah, ich liebe diese Szene. Und ich liebe auch die Szene, wo wir herausfinden, was aus dem Captain geworden ist da unten. In diesem Extraraum, wo er eingewabt ist. Ja. Und das passiert.
Wie widerspricht das ein bisschen zu sehr dem Lore, den wir aus den anderen Filmen haben? Das ist halt das
Erbe dann eines Directors Cuts. Nicht zwingend, weil in Aliens wurden ja auch welche entführt und eingewabt. Ich weiß, hier heißt es, der wird langsam zu einem Ei transformiert, aber so offensichtlich ist es ja nicht.
Ja,
deswegen kannst du auch sagen, dass sie das, es gibt ja mehr Eier, die gefunden worden sind und da können mehr Facehugger rausschlüpfen und deswegen hat er das schon mal eingewabt.
Ja, könnte man damit begründen. Auf jeden Fall finde ich das problematisch, dass der nicht im Kino ist. Das ist mein Hauptproblem.
Voll.
Also zumindest nicht in München. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe wirklich gesucht danach. Und selbst wenn er hier irgendwo in München läuft, dann habt ihr keine gute Google-Search-Optimierung. Und es läuft nicht in den Kinos, in denen ich gerne gesehen hätte. Also es ist wirklich eine Pein, dass der hier nicht läuft. Das finde ich schade. Das hätte einen größeren Release verdient. Wenn ich eins aus der Pandemie gelernt habe dann, dass man auch ältere Sachen einfach im Kino zeigen kann, die Leute gehen rein.
Voll.
Gladiator habe ich gesehen, Blues Brothers. Das war so geil.
Ich war, hier in Berlin gibt es die Rollberg-Kinos. Mhm. Ja, und die haben sowas, das nennt sich Creepy Crypt. Da zeigen die jeden Samstag, aber das ist auch immer bewusst in dieser Schiene, so Sci-Fi, Horror und Fantasy. Das ist so deren Schiene mit Creepy Crypt. Klassiker nochmal re-released im Kino.
Okay.
Und ich habe dort erstmal, also zu Weihnachten zeige ich sie ja alles, auch Die Hard, aber die haben Nightmare Before Christmas gezeigt. Mhm. Ich habe dort Edward mit den Scherenhänden nochmal im Kino gesehen, mega schön. Ich habe da The Crow gesehen im Kino. Richtig geil. Ich hatte The Crow noch nie im Kino gesehen. Es war richtig geil, den im Kino zu sehen. Und die hatten jetzt sogar ein Special an einem Freitag der 13., wo sie den originalen Run der ersten vier Jason-Filme back-to-back gezeigt haben. Und das auch noch mit Oldschool-Grindhouse-Trailern aus der Ära. Also es ist richtig cool. Und ja, da musst du echt zugreifen. Die haben auch The Thing gezeigt im Winter. Mhm. Und es war auch direkt, also du musst dich da um die Karten echt kümmern, weil es ist alles sehr schnell ausverkauft, sehr schnell.
Ja, und ich verstehe nicht, warum nicht mehr Kinos das machen.
Voll. Also, es gibt ein paar Filme, die ich schon immer mal auf einer Kinoleinwand sehen wollte und es nicht gemacht habe. Also wenn ich jetzt so spontan einfach nur raushauen könnte, was ich gerne mal auf der Kinoleinwand sehen würde. Ich würde endlich mal Predator gerne im Kino sehen. Mhm. Ich will The Shining im Kino sehen. Weißt du, The Thing habe ich verpasst, hätte ich wahnsinnig gerne im Kino gesehen. Jaws will ich im Kino sehen. Also ich habe auch noch nie, auch beim Re-Release in 3D, das regt mich richtig auf, dass ich den nie im Kino gesehen habe, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich habe nie den ersten Jurassic Park im Kino gesehen.
Oh, den würde ich auch gern sehen. Ach, Jurassic Park würde ich gern im Kino sehen.
Also es gibt so ein paar Sachen. Ich war bei der Back to the Future Night, das war auch geil. Da kamen auch alle in Hoverboards und orangenen Westen.
Alle
und
drei Walkman. Filme war das, ne? Es waren alle drei Filme und es war 2015?
Genau, im Oktober 2015 und zwar genau zu der Zeit, wo Doc Brown und Marty da angekommen sind. Was krass ist, weil es heißt, die Zukunft aus Zurück in die Zukunft ist für uns Vergangenheit. lass dir das auf der Zunge zergehen.
Und ich kann es auch nur bezeugen, das gesamte Kino war voll. Und ich hatte noch nie so viel Spaß, diesen Film im Kino, also überhaupt zu sehen. Ich liebe ja diese Filme, aber die im Kino mit einem vollen Saal zu sehen, wo die Leute fast mitgesprochen haben, was jetzt gesagt wird, das war so geil.
Und nicht nur das, dir fallen auch so ein paar Nuancen mehr auf, wenn du es auf einer riesen Leinwand siehst, wie zum Beispiel, ich liebe ja die Szene, und da hat das ganze Kino gelacht, wo hier Lorraine zu Marty geht und ihn mit ihm ausgehen will, obwohl es ja seine Mutter ist und sie weiß das halt nicht. Und du hast im Hintergrund, und wirklich, das ist so eine eigentlich Blink-and-you-miss-it-Situation, wo Doc Brown so mit den Augen rollt und so schockiert guckt. Und einfach nur der Blick, weil das halt so eine riesen Kinoleinwand ist, hast du voll die Sicht drauf und das ganze Kino hat gekichert. Also, das sind so diese kleinen Momente, die funktionieren halt besser im Kino. Funktionieren sie einfach. Und ich würde auch so gerne Predator im Kino gucken, den müssen die doch
Wann
mal
releasen. Wann hat der denn Jubiläum? Der ist von 87.
87, also in drei Jahren.
In drei Jahren
hast du hoffe.
Also wie, bei Alien ist es jetzt 45, also noch nicht mal der runde, richtig runde Geburtstag. Also eigentlich müsste alle 5 Jahre so ein Film noch mal spätestens im Kino kommen, finde ich. Ich hatte ja das Glück, das fünfte Element zweimal im Kino zu sehen. Einer meiner Lieblingsfilme. Okay. Einmal zum Jubiläum, das ist von 97, das heißt, ich habe 2017 im Kino gesehen. Und jetzt gerade wieder letztes Jahr beim Best of Cinema. Jetzt habe ich mir aber das Programm für Best of Cinema für bis zum Rest des Jahres angeschaut. Das sind ja mehrere Kinos in Deutschland, die das machen. Ich glaube, in jeder Großstadt einmal im Monat, ich glaube, den ersten Dienstag im Monat, einen Filmklassiker zu zeigen. Aber ich habe gesehen, für dieses Jahr gibt es nur noch einen Film, den ich unbedingt im Kino sehen will. Das war Robocop.
Im September. Geil. Habe ich tatsächlich letztes Jahr nach Ewigkeit mal wieder gesehen. Der ist immer noch so geil.
Ich habe eine 4K UHD von dem da. Der ist auch gut gealtert,
so,
Mann.
Der ist so geil. Paul Verhoeven, ne? Ich habe auch vor ein paar Jahren mal wieder Total Recall gesehen. Der ist auch so geil.
Seiner meiner Lieblings-Ani-Filme. Hatten wir nicht einen Ani-Podcast? Da habe ich den erwähnt,
oder? Wir hatten einen Ani-Podcast. Und Total Recall ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, auch unterschätzt für das Running Man. Finde ich auch geil.
Ich finde den gar nicht so geil. Ich finde, er hat seine Momente und die Idee ist cool. Und es gibt ja auch, wird auch mal wieder ein Remake geben natürlich davon.
Sie wird der Partyrichter.
Ja, aber ich finde, der ist an dieser Grenze, dieser Cheesiness, wo dieser Downfall von Arnold Schwarzenegger langsam eingesetzt hat.
Hä, der war weit vor Total Recall.
Wann war der denn?
Bodybuilder.
Aber Total Recall war ja auch kein Riesenerfolg.
Aber Total Recall kam lange danach. Also bei
Recall war Running 91? Man, 90? 90 war der.
Running Man hatte er noch eher die Physik aus Terminator
1. Was ist denn Running Man? Bin ich da jetzt Running Man. 87? Der ist doch viel älter als das. Viel jünger meine ich. Running, jetzt habe ich nur Running eingegeben, natürlich. Ach, der ist von 87, ich dachte, der ist jünger.
Ja, der ist im gleichen Jahr raus wie Predator, das ist doch...
Ja, das ist, ja, genau.
Der ist mega.
Ich dachte, der ist später rausgekommen. Nimm mal alles zurück, was ich zur filmhistorischen Einordnung dazu gesagt habe. Also Alien 45 Jahre, kein Re-Release, wie ich ihn gedeckt habe, aber auf Disney Plus könnt ihr ihn alle schauen. Und ich glaube, ich werde ihn dann die Tage eventuell noch mal schauen, obwohl dieser Rewatch, den wir beide ja hatten letztes Jahr, noch recht frisch ist. Ich kann es dann nur noch mal empfehlen, unsere Podcast-Reihe zu allen Alien-Filmen
mal zu hören. Wirklich alle.
Jeder einzeln. Sehr, sehr,
auch
sehr
AVP.
Auch AVP.
Und AVP 2
vor allem. Du hast drauf bestanden und ich ärgere mich immer noch darüber, dass mir AVP 2 deswegen angucken
musste. Wenn du mich zwingst, Alien 4 zu gucken, zwinge ich dich
auch. Ich mag Alien 4, ich bleib dabei. Ja. Was ich auch mag und du auch magst, und ich habe auch wieder nicht in München entdeckt, und er läuft gerade bei keinem Streaming-Anbieter in der Flat, aber du hast gesagt, in Berlin läuft er, deswegen müssen wir ihn erwähnen, der hat 25-Jähriges, die Mumie.
Ja, der hatte dieses Jahr ein Re-Release in den Räuberkinos oder am Hackischen Höfen oder an beiden sogar. Aber das war gar nicht im Zusammenhang mit dem Jubiläum.
Ach so.
Das war, weil sie die Brandon Fraser Weeks hatten. Was ganz witzig ist, da hatten sie auch, glaube ich, Eve und der letzte Gentleman. Den habe ich ja auch letztens erwähnt.
Ja, im Fallout haben wir
genau, haben wir genau. Erwähnt. Ja. Und ich glaube, die hatten auch Bedazzled, den ich richtig süß finde. Kennst du den?
Ja, Teuflisch, der heißt auf Deutsch Teuflisch.
Teuflisch. Teuflisch. Ja, ja. Den finde ich süß, den finde ich richtig süß. Und meine Güte,
Elizabeth Hurley. Ich wusste, dass du es sagst, ich wusste es. Aber ja, ich gebe zu, ich hatte damals auch einen riesen Crush auf sie.
Nach Austin nicht.
Powers hatte ich einen riesen Crush.
Wer nicht? Wer nicht, der lügt.
Die Mumie übrigens auch ein Beweis dafür, dass Remakes geil sein können. Ich verstehe immer
ja.
nicht die Grund weißt du, dass Heat ein Remake ist? Heat, einer der besten Actionfilme aller Zeiten, ist ein Remake.
Voll, Scarface ist auch ein Remake, wissen auch wenig. Schweigen der Lämmer ist ein Remake.
Ja, streng genommen ist das ein. Nee. Schweigen der Lämmer ist eine Fortsetzung. Roter Drache ist ein Remake.
Stimmt.
Das ja. Schweigen der Lämmer ist eigentlich eine Fortsetzung, ganz streng genommen nimmt.
Ja, ganz streng genommen. Okay, bescheuert. Ja.
Aber ja, also die Mumie, ey, der macht so viel Spaß. Den habe ich vor ein paar Jahren neulich nochmal gesehen. Das saß ich mit so ein paar Freunden, wir saßen rum und haben überlegt, wir haben jetzt gerade Bock, einen Film zu gucken. Aber welchen Film? Welchen Film gucken wir jetzt bei? Das ist ja das Problem. Du machst irgendeinen Streaming-Anbieter an und guckst so, okay, welchen Film? Keine Ahnung. Das habe ich auf der Watchlist und das. Und irgendwann habe ich mich durchgesetzt mit, ey, da läuft gerade die Mumie auf Netflix. Leider jetzt nicht mehr. Aber damals die Mumie. Lasst uns die Mumie gucken. Wer hat ihn noch nicht gesehen in diesem Raum? Und turns out, ich war tatsächlich ich habe von 4 Leuten nur einer von 2, die den gesehen haben.
Aber ist echt cool. Ich mag auch die Fortsetzung, ja. Die erste.
Die ist okay.
Den dritten habe ich nie gesehen, weil alle gesagt haben, schon damals der ist scheiße und das hat sich auch irgendwie nie geändert. Ich habe aber auch Scorpion King damals gesehen mit The Rock. Es war auch nicht so wirklich gut, aber das war halt so ein bisschen Startschuss für seine Filmkarriere. Ja. Mega, das sind diese klassischen Abenteuerfilme, die einfach mega Fun machen, mit so diesen Haudegen-Figuren, Han Solo bisschen, ist auch humorvoll und gleichzeitig bisschen creepy und ja, der passt für mich so in die Zeit auch rein von sowas wie Men in Black und ist cool, ist wirklich cool. Und diese beschissene Version von der Mumie mit Tom Cruise, über die will ich auch nie wieder reden. Also das ist ja, apropos, wie heißt die, Sophia Botella? Spielt die Mumie. Wer da nicht gecheckt hat, dass sie kein Leading Lady Material ist, dann heißt du Zack Snyder. So, was ich nur sagen.
Ja, aber als Nebendarstellerin finde ich sie gut in Kick-Ass.
Kingsman. Und in Kingsman.
Kingsman, nicht Kick-Ass, Entschuldigung.
Kingsman, ja.
Gleicher Regisseur. Kingsman und in Star Trek Beyond.
Ja, weil sie dort kaum Dialog hat, deswegen. Sie kann, also ihr Delivery ist so monoton, als wenn sie probiert herauszufinden, was dieses Ding ist, was es heißt, Mensch zu sein. Also es ist ja furchtbar. Und dann hat sie sich auch noch den beschissenen Haarschnitt von Jadis aus The Walking Dead gegönnt, was so witzig ist, weil da wird es zumindest adressiert. Da guckt Rick sie an und sagt, you're a hero with a shit haircut. Und
aber sehen in Berlin bei euch nicht alle so aus?
Ey, das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee. Naja. Aber das bringt mich dazu, ich war beim Fantasy Filmfest.
Ja.
Und ich habe einen Film gesehen, der mich so weggepustet hat. Und das sind die genau diese Filme, die ich liebe, die so, weil, weißt du, wir alle schreiben immer unsere Listen zusammen, das sind die Filme, auf die wir uns dieses Jahr freuen und bla. Ich mag ja eigentlich die Filme, die komplett unter den Radar fliegen. Weißt du nichts von, siehst du ein paar Promo-Sachen, findest du geil und dann liefert der Film halt auch ab. Das hatte ich damals mit The Menu, fand ich richtig fett. Und dieses Jahr habe ich das bei Sebastian auf Instagram gesehen, der hat so ein paar Promo-Bilder gepostet, weil allein die Marketing und Trailer und Promo-Bilder-Kampagne ist geil, weil ich hasse es ja, wie heutzutage viele Kinoposter allein aussehen.
Aber wusstest Dune. Du, dass das eine AI-Kampagne war zum Teil?
Ja, das ist scheiße.
Ja, damit haben sie sich ein bisschen reingeritten. Also ich bin mir nicht sicher, was genau jetzt nochmal AI-generated war, ohne Künstlerbeteiligung. Ich meine, es waren die Logos, die du im Film siehst, also von der Late-Night-Show und entsprechend eben auch auf den Postern und auf dem Promomaterial. Also da wurde damit gearbeitet und es war schon eine eigene Kontroverse. Es ist dem aber auch ein bisschen geschuldet, dass es halt ein Low-Budget-Film ist oder kein hohes Budget, Mid-Budget. Und ja, es darf eigentlich auch keine Entschuldigung sein, aber ich mache das denen auch für einen Huni. So, also, also daran darfst du eigentlich auch nicht scheitern. Aber das war absehbar, dass es sich bei diesen Mid-Budget, Low-Budget-Filmen in diese Richtung bewegen könnte, dass man mit AI sich hier und da Promomaterial erspart.
Ja, tja. Aber das ist auf jeden Fall Late Night with the Devil. David Dastmalchian als Leading Man, wir kennen ihn als Polka Dot Man, wir kennen ihn als den Creep aus The Dark Knight und den Creep aus Prisoners und. Der war ja auch schon im MCU, in den Ant-Man-Filmen erst als Russe und dann als komisches Lochviech in Ant-Man 3, deinem Lieblings-MCU-Film. Und Late Night with the Devil ist so ein frischer, geiler Wind fürs Horror-Genre. Ist richtig, richtig gut. Also die Story ist, er ist ein Late-Night-Show-Host, heißt Jack Delroy und probiert hart gegen die Einschaltquoten anzukämpfen von Johnny Carson.
Ja, also großer Late-Night-Talker in den USA damals.
Ja, also die Legende.
Die Legende, ja. Das Vorbild für alles, was wir heute haben an Late-Night.
Ja, ist auch der zitiert wird in The Shining. Here is Johnny, das ist damit gemeint.
Ach so.
Ja, das, und auf jeden Fall, ja, seine Einschaltquoten ziehen nicht mehr so und das ist ganz geil gemacht. Der Anfang ist so True Crime Documentary Style gemacht. Du hörst ein Voice-Over so über die Zeitperiode und das Leben von Jack Delroy und seine Karriere. Dann wird dir gesagt, was du jetzt siehst, ist die Lost Episode seiner Show, die die ganze Nation schockiert hat, plus Behind-the-Scenes-Material.
Denn das ist ein Found-Footage-Film.
Es ist kein richtiger Found-Footage.
Wurde es mir verkauft, geil. Ich habe keine Ahnung.
Nee. Also es ist eigentlich der nächste Schritt, der nächste organische Schritt. Es ist kein Fall. Du siehst einfach die ganze Sendung. Ja. Also du siehst die ganze Episode.
Ja, ja. Aus dem Footage heraus, ja. Und bloß
so wie sie quote-unquote geaired ist. Ja. Also so wie sie im Fernsehen gezeigt wurde. Was ganz cool ist, komplett mit Werbeunterbrechungen. Und
Behind-the-Scenes-Material oder nicht?
Ja, auch Behind-the-Scenes.
Ja, aber beim Behind-the-Scenes kommt das. Also, der gehört zum Found-Footage-Genre. Er geht halt nur den Next Step, wie du sagst, aber er gehört zu dem Genre.
Ja, für mich gehört es mehr zum Mockumentary-Genre so ein bisschen.
Naja,
so
aber Found-Footage ist doch oft Mockumentary. Ich glaube, das widerspricht sich jetzt gerade gar nicht, was wir hier sagen.
Na, auf jeden Fall finde ich, der Film ist mega. Die Ästhetik der 70er komplett getroffen. Mhm. Auch alle Late-Night-Tropes, die du hast, der geht nur 90 Minuten oder so, füllt so viel rein und hat einen relativ langsamen Aufbau, aber dafür einen richtig geilen Payoff. Also der wird richtig creepy, der spielt auch ziemlich geil mit Bildformat. David Dastmalchian zeigt, dass er halt auch Leading Role Material ist, aber das hat er ja schon jetzt häufiger bewiesen, der probiert ja so ziemlich alles zu spielen, was man spielen kann. Was geil ist, dass sogar die Effekte im Film so sind wie Effekte aus 70er-Jahre-Horrorfilmen, was ganz cool ist. Es gibt eine Szene, wo ich dachte, ich bin jetzt in einem Body-Horror-Film à la Cronenberg, was auch ganz geil ist. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, weil ich sagen kann, es gebt ihn euch. Und das Coole ist, der passt auch perfekt in die Halloween-Season, weil es ist das Halloween-Special der Show von ihm, die Night Owls heißt. Ich muss da mal an Watchmen denken.
Ach so, das ist eine normale Late-Night-Show und nicht eine, die nur mit diesem übernatürlichen Kram zu tun hat.
Nein, nein, das ist sein Halloween-Special. Das ist sein Halloween. Und deswegen, weißt du, er will unbedingt die Einschaltquoten haben und deswegen setzt er alles auf eine Karte, hat jetzt das Halloween-Special, wo er sich einen Mentalisten einlädt, was wir auch häufiger sehen in solchen Sendungen, wo er sich eine paranormale Wissenschaftlerin einlädt, einen Skeptiker und anscheinend ein Mädel, das besessen ist. Und das ist wirklich auch der Aufbau, wir bringen den ersten Gast raus, bla bla, verbringen ein bisschen Zeit mit ihm. Auch der Mentalist ist ziemlich so lustig, wenn, das sieht man so häufig, wo er sagt, ich höre einen Namen, es ist Susan, und dann sagt irgendjemand Pam, ja, ich wusste, es ist irgendwie sowas. Also wo du richtig merkst, der liegt eigentlich voll falsch so. Also es ist überhaupt nicht das, was er gedacht hat. Und der Skeptiker ist ziemlich cool, der wird gespielt von, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne, und zwar Matrix 3, wenn Agent Smith einen Menschen übernimmt in Zion, weißt du noch? Der spielt ihn.
Okay, das ist sehr real. Aber das war, der hatte eine Glatze und einen Bart oder so, hatte ich irgendwie.
Na, jetzt hat er eine Glatze mittlerweile. Damals hatte er nur sehr, sehr schüttetes Haar.
Okay.
Aber der hatte, der hat ja damals die Rolle so gerockt, weil es war ein anderer Schauspieler und der konnte komplett Hugo Weaving und seine Gestiken und alles nachmachen, als er da Neo das Augenlicht genommen hat. Der war ziemlich cool. Es war ein Scene-Stealer für mich, ehrlich gesagt. Und der war super im Film, aber dieses Mädel. Das Mädel ist der absolute Wahnsinn. Also sie ist so gut in der Rolle. Und ich habe das krass gefeiert. Das war für mich auch ein krass verstörender Film. Ging schon fast in Richtung Hereditary, wie krass verstörend der dann irgendwann wurde. Guck den. Also
ich habe ihn auf der mehr als auf der Watchliste, weil ich habe ihn schon mal im Terminkalender. Ich guck den auf dem Fantasy Filmfest in München. Das ist dieses Wochenende, also jetzt gerade. Ich guck ihn heute. Also wenn ihr diesen Podcast hört am Sonntag, ich guck ihn heute Abend auf dem Fantasy Filmfest.
Oh, bin sehr gespannt auf dein Feedback. Also der ist mein Top 10 und das Coole ist, weißt du, was das Release Date ist, das offizielle?
Lass mich raten, 6.6.
Ja, 6.6.24, weil 4 und 2 sind 6. Also, dann hast du dreimal die 6.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch nur gesehen, dass alles, dass der sehr gut ankam. Anders als der andere Film, den du gesehen hast, den ich mir aufgeschrieben habe, ein anderer Horrorfilm, aber das wusste ja jeder. Ich glaube, die haben viele Leute vorher gesehen.
Das Sequel zu dem Smash-Hit letztes Jahr. Winnie the Pooh, Blood and Honey Part 2. Winnie the Pooh, Blood and Honey, glaube ich, hatte ein Budget von $500,000. Klar war das ein Smash-Hit. Und da ist jetzt eine Fortsetzung draußen. Ich muss sagen, die ist nicht so trashig wie der erste, was der Nummer sogar ein bisschen den Charme nimmt, weil diese Kostüme sahen so scheiße aus. Und die konnten sich auch kaum darin bewegen. Und jetzt sollen das schon Charaktere sein. Also die sprechen in dem Film auch. Also die sollen Charaktere sein. Das Problem, was ich mit diesem Film habe, ist folgendes. Das sollen ja Winnie the Pooh und Co. sein. Aber wenn der Film das nicht sagen würde, würde ich das nie glauben. Ich würde es geiler finden, wenn die da richtig all in gehen. Was weiß ich, Winnie the Pooh ist ein Menschen aus dem Honigtopf raus und ist trotzdem zu faul, den dann zu jagen. Weißt du, es ist dann so diese abgefuckte, düstere Version von der süßen Fantasy-Kindheitserinnerung. Aber das ist gar nicht. Das ist eigentlich nur.
Ich glaube, das ist aber Absicht. Also, du darfst ja nicht vergessen, ich meine, das gibt's nur, weil die Rechte daran nicht mehr haltbar sind, ne?
Yeah.
Aber die Rechte daran, wie es Disney gezeigt hat, die gehören halt noch Disney. Und, du willst auf gar keinen Fall nur einen Meter zu nah an der Disney-Version sein, weil sonst stehen die Anwälte vor deiner Tür.
Ja, und das ist, also in der Fortsetzung gibt's dann halt auch Eule und Tigger. Tigger ist eigentlich nur für eine coole Szene am Start. Der Film ist nicht gut. Der Film ist wirklich nicht gut. Er probiert auch hart in die Richtung zu gehen, wie sowas wie Terrifier. Da ist Terrifier aber besser. Weil der Typ Damien Leone, der Regie führt bei den Terrifier-Filmen und die auch schreibt, der kommt vom Fach, also der kommt wirklich aus dem Special Effects, Practical Effects Bereich. Das heißt, was du dort siehst an wirklich Gorno, mäßigen Kills in Terrifier ist krass. Also ist, ich habe davor Respekt. Aber da siehst du, das ist so ein Modern-Day Greg Nicotero, der da wirklich mit Puppenarbeit eklige Sachen macht. Mhm. Hier merkst du, dass sie wegschneiden, nicht weil sie sich nicht trauen, es zu zeigen, sondern weil das Budget nicht da ist und das Handwerk nicht da ist. Und jedes Mal, wenn der Film probiert, sich ernst zu nehmen, schüttelst du so krass mit dem Kopf, was für Lore ihr euch aus dem Arsch zieht. Mhm. Aber er ist auch überraschend langweilig. Ich war sehr schockiert, wie langweilig der Film ist und wie wenig passiert. Es gibt eine coole Massaker-Sequenz bei einem Rave, die macht Spaß. Aber ich wette, die Clips wird es auch auf YouTube geben. Dafür muss man nicht zwingend ins Kino gehen. Was witzig ist, ist, dass es jetzt ein Cinematic Universe ist. Das heißt das Pooniverse. Und die haben sogar den Schriftfond benutzt von Avengers Age of Ultron, was total witzig ist. Und der nächste Film, der jetzt rauskommt, ist eine Horrorversion von Bambi. Mhm. Und anscheinend wollen sie auch noch Pinocchio bringen. Also mal gucken. Ich fand ja, Pinocchio war schon gruselig genug in der letzten Live-Action-Disney-Version. Und nicht in der guten von Guillermo del Toro. Es ist ein Film, der passiert ist. Ich find's spannend. Also gleichzeitig, ich höre den beiden Regisseuren richtig gerne zu. Weil du hast das Gefühl, du hörst halt wirklich zwei Leuten zu, die richtig lieben, was sie da machen und die das toll finden und die irgendwie eine Chance bekommen haben, ihre eigenen Filme zu machen. Und es gibt mir so diese Oldschool Sam Raimi Vibes zu Evil Dead, nur ohne das Talent von Sam Raimi. Aber die finden ihr Publikum. Ich gehöre nicht dazu, aber ich habe irgendwie
Respekt. Doch, du gehörst dazu. Du hast sie aktiv angeschaut.
Ja gut, okay, die finden ihre Fanbase. Das ist so.
Ich weiß nicht. Gibt es eine Fanbase oder gibt es Leute die sich das trotzdem so masochistisch anschauen?
Ja, nee, ich glaube, da gibt es eine Fanbase. Das ist so im Exploitation-Bereich angesiedelt. Ich glaube, da gibt es schon so Fans. Aber der zweite ist definitiv heftiger. Der erste, den fand ich ja gar nicht so heftig. Aber der
zweite, warte mal, ist jetzt Blood and Honey der zweite?
Der erste ist Blood and Honey, der zweite ist Blood and Honey 2.
Ach so.
Aber der zweite Teil ist definitiv brutaler. Der ist wirklich fies. Also erst recht, die Eröffnungsszene ist sehr fies. Ich finde, da kommt der Film dann auch nie wieder ran. Erneut ein klassischer Fehler. Verschießt dein Pulver nicht zu früh. Aber die Eröffnungsszene ist auch der fieseste Kill. Und danach, ich hätte mir mehr Kreativität auch bei den Kills gewünscht, muss ich sagen. So, weil irgendwann, okay, ich verstehe es, ihr reißt gerne Köpfe ab. Ich verstehe es. Aber ja, das ist kein Film, den ich jetzt wirklich empfehle, aber es ist ein Film, zu dem Stand Podcast ein Video draußen sein müsste von mir. Also das,
deine Liebeserklärung. Blood and Honey. Definitiv. Eins oder zwei jetzt? Welchen besprichst du?
Zu eins habe ich letztes Jahr gemacht. Ach so, dann machst du den zwei. Das war übrigens sehr witzig. Da muss ich Respekt geben an Hardy. Das hat er geschnitten. Und er hat lauter Szenen von Winnie the Pooh, der Trickserie, mit reingeschnitten. Mhm. Sowas wie, und jetzt mein Morgensport. Und dann hat er eine Szene reingeschnitten wie Winnie the Pooh im Film. Leute jagt mit einer Axt durch den Wald. Und das fand ich schon irgendwie witzig. Also, da hat er sich schon Mühe gegeben, das war wirklich lustig. Aber über den ersten Film konnte man mehr lachen, weil er sah so Billo-Scheiße aus, dass du halt wirklich gelacht hast. Und in dem Film ist es so, nicht Fleisch, nicht Fisch, weißt du, was ich meine?
Ja, dann habe ich jetzt aber eine Antithese für dich, die eine echte Filmempfehlung ist, weil bis jetzt hatten wir nur Filmempfehlungen. Ich glaube, das ist der einzige Stinker, den wir heute erwähnen, hoffentlich. Hundreds of Beavers ist ein Massaker, es ist super lustig. Sehr rewatchable, hat definitiv eine Fanbase, zumindest alle. Ich meine, du hast ihn nicht mal gesehen und du bist ein Fan.
Ich guck den wahrscheinlich heute Abend.
Was für ein Timing wir heute haben, ne? Alle Sachen
also sind abends geschaut. Ich bin da ja schon heiß drauf, seitdem ich den ersten Teaser gesehen habe.
Du guckst ihn nicht alleine, oder?
Doch.
Oh nein! Du musst mit Sebastian und Hardy und so weiter schauen. Ich schwör's bei Gott, guck's doch zusammen. Guckst du im Kino oder wo guckst du den? Hast du einen Screener?
Ja, ich habe einen Screener.
Ach so. Ja, gut, ich habe ihn im Kino sehen dürfen, im Fantasy-Filmfest, witzigerweise. Aber halt das letzte, ich glaube, die White Knights waren das. Und das war so ein Crowdpleaser. Ich glaube, das Word to Mouth war schon sehr gut, weil der Trailer alleine hätte mich jetzt nicht komplett abgeholt. Aber ich weiß, dass unser Kollege Daniel Schröckert den überall empfohlen hat. Und der Saal
David Hein fand den auch super, meine ich. Also er fand ihn auf jeden Fall gut.
Der ist auch super. Also der ist mein Top Ten.
Ich glaube, ich bin tatsächlich über David auf diesen Film gestoßen. Ich habe sein Video gesehen, wo er kurz darüber geredet hat. Und da habe ich so ein paar Clips gesehen. Mhm. Und ich so, was ist das? Dann habe ich direkt den Trailer mir angeguckt. Und ich so, oh, das muss ich sehen. Sie wird wirklich aus wie ein Real-Life-Cartoon.
Ja, Happy also Tree Friends ist am ehesten vergleichbar. Looney Tunes, damit ist es gut vergleichbar. Die alten Buster Keaton-Filme.
Ja.
Es ist ein schwarz-weiß Stummfilm, Anführungsstrichen Stummfilm, weil er ist halt voll mit Musik, aber auch Soundeffekten und es wird auch mal gesprochen. Aus Kanada und merkst, dass es einfach Jungs aus Kanada sich da jahrelang hingesetzt haben und diesen Film gedreht und produziert haben und mit After Effects verfeinert haben. Es ist ein solches Herzensprojekt, dass man es allein dafür schon lieben muss. Aber das komödiantische Timing von gutem Slapstick ist ja wirklich schwierig. Und der Film ist ein Maestro darin. Also wirklich, das ist der beste Slapstick, den ich seit Jahren gesehen habe. Jahrzehnten wahrscheinlich. Also in Filmgeschichte gerechnet. Das ist ein unglaublich cooler Film, der, sobald er irgendwie Video-on-Demand-mäßig rauskommt, ich mir den sofort kaufen werde. Weil ich beschwöre, der wird auf Partys, ist der schon geil, wenn die nur im Hintergrund laufen lässt auf dem Fernseher. Einfach so. So wie ein Aquarium, weißt du? Mhm. Der Film geht 2 Stunden, du kannst weggucken, du guckst dann irgendwann wieder hin und hast trotzdem eine gute Zeit für die 2 Minuten, wo du hinguckst. Weil jede Szene, jede Minute hat einen Gag, der zündet und der nur visuell erzählt wird. Es ist ein grandioser Film, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Ja, schaut in den Trailer rein. Ich finde den Film viel besser als den Trailer. Der Trailer deutet es schon aber gut an, wie dieser Film ist.
Weißt du, warum mich das erinnert, was du gerade erzählt hast, auch mit diesem krassen Indie-Charme und Liebesprojekt, dass du unbedingt was Eigenes machen wolltest? Es kam vor ein paar Jahren, ich bin ja ein großer Fan des Horror-YouTube-Kanals Dead Meat. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist richtig toll. Das ist ein ganz toller YouTube-Kanal. Nee, die machen super Videos. Die Kill Count ist ein super Format und auch deren Podcast ist super und die sind so gut. Also dieser James A. Janisse und seine Ehefrau mittlerweile, die machen das zusammen. Mhm. Die sind auch so angekommen in der Community, dass die Gastauftritte hatten in Scream 5.
Okay.
Mit ihrem YouTube-Kanal. Ja, voll geil. Aber da hatten sie alle Namen, aber ja. Und da bin ich aufmerksam geworden auf einen Film, der heißt Benny Loves You. Okay. Mhm. Regie hat wie heißt der, Carl Holt geführt. Das war ein Typ, der ewig lange im Special Effects Bereich gearbeitet hat. Mhm. Aber er hatte so einen 9-to-5-Bürojob und hat sowas wie eine Midlife-Crisis gemacht. Weil er selber immer davon geträumt, einen eigenen Film zu machen. Man ist ja wirklich, also er hat seinen Job gekündigt, ist wieder in seinen 40ern zu seinen Eltern eingezogen, ja, hat dort diesen Film gedreht, animiert, teilweise mit Puppenarbeit gebaut und der Computer hat das ewig lange, monatelang teilweise gerendert, ja, und auch die Sets waren teilweise das Haus, wo er wohnt. Und es ist eine Geschichte über ein Kind mit seinem sehr seltsam süßen, aber es sieht wirklich putzig aus, wie so eine Looney Tunes Figur. So eine Art Teddybär, obwohl es nicht wirklich aussieht wie ein Teddybär, weil er solche Schlappohren. Und der ist Benny. Und dieser Teddybär ist sein bester Freund, so à la Ted. Der ist aber self-aware und der liebt ihn so sehr, dass er ihn nicht teilen will. Mhm. Und weil er erwachsen ist, fängt er an zu morden und schenkt ihm teilweise die Gedärme von den Leuten, die er ermordet hat, als Geschenk. Aber er verliebt sich jetzt und will jetzt eine Frau daten. Und da ist halt Benny sehr dagegen. Und da gibt's sogar die Puppe von Benny, die du kaufen kannst, die total süß ist. Benny loves you! Und er macht das so manchmal sowas wie Tada! Das ist total witzig. Und der Film ist ein Hit und ich gönne es dem Typen so krass, weil du merkst, das war sein Passion Project. Mhm. Ist das jetzt irgendwie ein Meisterwerk? Absolut nicht. Aber ist ein cooles Design. Ist es das süßeste Design, das ich je bei einem psychopathischen Filmkiller gesehen habe. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild von dem.
Da fängt mal ein, ich habe gar nicht gesagt, worum es um Hundreds of Beavers geht, aber es steckt irgendwo im Titel schon drin. Es sind hunderte Biber und es gibt einen Lumberjack, der jagt die. Und das ist super. Die Story des Films. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es ist sehr videospielmäßig. Er wird immer besser darin, Biber umzubringen. Und die Biber, die du da siehst, aber keine Sorge, liebe Tierfreunde, die Biber, die du da siehst, sind offensichtlich Menschen in riesigen Biberkostümen. Was auch sehr lustig ist, weil wenn er versucht, sie zu schlagen, dann schlagen die ihn zusammen. Er liegt auf dem Boden und sie treten so auf ihn ein. Und das ist einfach lustig.
Das klingt so krass nach meinem Humor. Aber ich sehe das Chatfenster gar nicht von River. Ach, da ist es, okay. Hier. Nee, Hundreds of Beavers sieht mega aus, allein diese Kostüme. Guck dir mal Benny an, sieht der nicht okay, toll
warte,
aus?
Warte. Was du mir gesagt hast, kam mir ein bisschen bekannt vor, als hätte ich einen Trailer gesehen. Nee, hab ich nicht. What the fuck?
Ist super.
Der sieht aus
der sieht
wie,
super aus.
Der sieht aus wie ein Muppet in einem Sexspielzeugkostüm, sehe ich gerade.
Ja, und irgendwann zieht er sich auch ein Schnurrbart an, um nicht aufzufallen. So, dabei ist er. Sieht er
okay, das sieht nett aus.
Ja.
Das wäre auch so ein Film. Ich weiß nicht, ob da Fantasy Filmfest gelaufen ist, aber der sieht so aus, ja, als wäre er da gelaufen.
Der lief auf Festivals auf jeden Fall.
Okay.
Und ist super. Also ich finde den lustig. Ich finde den wirklich lustig. Der nimmt sich auch nicht zu ernst, aber ist halt wie so ein modernes Chucky ein bisschen. Ich finde den super. So.
Aber wo ich gerade dabei bin, Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, die aber auf meiner Watchliste sind. Also außer Late Night with the Devil. Ich muss gerade überlegen, bringt es überhaupt was, dass ich jetzt noch das Fantasy Filmfest für euch anspreche? Weil, ja doch, in Hamburg läuft es noch, wenn ihr den Podcast hört, an dem kommenden Wochenende. Ich meine, heute, wenn ihr es am Sonntag hört, heute läuft es noch in München, Nürnberg und Stuttgart. In Frankfurt wird es nächste Woche laufen und in Köln und Berlin war es schon. So, und meine Watchliste davon ist ziemlich voll. Ich habe mir 6 Filme aufgeschrieben, die ich mir angucken werde. Und zwar immer Back-to-Back. Ich mag immer so Double-Features. Ich werde mir anschauen den Eröffnungsfilm Love Lies Bleeding. Das ist der mit Kristen Stewart, die in diesem lesbischen Roadtrip. Ist es ein Roadtrip? Ich bin mir gar nicht sicher nach dem Trailer. Es ist auf jeden Fall so ein Gangsterfilm. Mit der muskulösen Frau aus Dingsbums. Es war nicht die Kenobi-Serie, es war Ahsoka, in der Ahsoka-Serie. War in der Ahsoka-Serie, war da dieser Imperial. Sag mal, ich komme jetzt schon ganz durcheinander. Doch, das war doch die Ahsoka-Serie.
Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich weiß wirklich nicht, wen du meinst.
Wo sie diese Episode nur auf Coruscant haben.
Ah, ja. Nein, das war Mandalorian.
War es doch Mandalorian?
Das war Mandalorian.
Stimmt, du hast recht, natürlich war es Mandalorian, 3. Staffel. Jetzt willen, ey. Ich komme schon durch. Weißt du, das ist halt, weil sich die Episode ja nicht so anfühlt, das hätte mit dem Rest von Mandalorian was zu tun. Aber stimmt, es war ja mit dem Scientist, der an Baby Yoda geforscht hat.
Genau.
Und die Frau, mit der er zu tun hat, die.
Ja, du, die spielt auch mit in deinem Lieblings-Marvel-Film.
Ach, stimmt, in Ant-Man 3, ne?
Ja, da spielt sie die Anführerin dieser Rebellion da.
Egal, ihr lag's nicht und ich werde Love Lies Bleeding schauen, werde ihm eine Chance geben. Und direkt danach, einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue, The Roundup Punishment, der 3. Teil. Kennst du die Roundup-Filme? Hast du die gesehen?
Nee.
Hast du mal von denen gehört?
Gar nicht.
Also bei Eternals gibt's doch den Koreaner, der ein bisschen, heißt er Donnie Yen?
Musst du mal nachschauen. Donnie Yen ist der aus John Wick?
Das ist der aus John Wick. Du hast natürlich recht, Don Lee oder so.
Und der
so?
Ist auch aus Star Wars.
Sag mal, wie heißt er denn nochmal?
Das ist Ip Man, glaube ich, meinst du.
Ich sag nur chinesische Namen. So, Ma Dong Seok. So, völlig falsch. Alles, was ich sage, war völlig falsch. Ma Dong Seok heißt er. Und das ist der in Eternals halt diesen asiatischen Schläger gespielt hat. Ja, genau. Der war das. Das
ist der einzige Name, den ich mir merken kann. Und Sprite, weil aus klaren Gründen.
Sonst Sprite. Und den kennt man halt auch aus diesen Kultfilmen wie Train to Busan. Und sein erster Film war The Outlaws.
Train to Busan ist geil.
Ja, daher kennst du den. Und der ist in Südkorea ein Megastar, weil ein Jahr nach Train to Busan hat er gemacht The Outlaws. Und The Outlaws hat einen Nachfolger, heißt The Roundup. Und der 3. kommt jetzt, Roundup Punishment. Eigentlich ist es so die Roundup-Filme, nicht die Outlaws-Filme, sondern die Roundup-Filme. Und das ist das moderne Bud Spencer.
Ja, aber ich war nie ein Bud Spencer-Fan, muss ich sagen.
Ich bin eingeschränkt. Also ich bin nicht der Riesen-Fanboy, aber es gibt ein paar Bud Spencer-Terrence Hill-Filme, die ich liebe, die ich absolut liebe, die meine Kindheit geprägt haben und die ich mir deswegen rauf und runter anschauen könnte. Das ist eine andere Art von Bud Spencer. Es ist nicht nur lustig, es ist halt auch lustig, aber die Kämpfe sind unglaublich gut choreografiert Und diese Backpfeifen, die er verteilt in diesen Film, ich habe noch nie sowas gesehen. Ich gehe viel ins Kino, aber also wenn der zuhaut, dann schüttelt es dich durch den Sitz. Also ich habe wirklich gedacht, so allein dafür, für dieses Gefühl, wenn der Bass dir auch noch die Backpfeife mitgibt, musst du dir diese Filme anschauen. Ich bin wirklich so begeistert davon. Ich habe die Outlaws auf Blu-ray, ich habe die Roundup im Kino gesehen. Ich will jetzt den dritten. Ich kann das nur empfehlen. Die sind lustig, die sind irre brutal. Also damit ist es schon wieder nicht mit Bud Spencer vergleichbar. In The Roundup gibt's einen Dude, der nur mit Messern kämpft und der auf brutalste Weise Dutzende Menschen in diesem Film umbringt. Und du wirklich denkst, okay, also diese Kinderfreundlichkeit, Bud Spencer-Filme hat's nicht. Aber es hat diese Faszination, wie Schläge wehtun können. Jede Situation in diesem Film besteht daraus, sie gehen irgendwo hin, dann stehen ein paar Leute auf und dann wird sich geprügelt, gefühlt. Es ist wahnsinnig gut. Ich empfehle es dir wirklich. Das wird dir gefallen. The Roundup.
Du hast da noch ein paar Sachen
eingetragen. Ja, Cobweb habe ich aufgeschrieben. Ich weiß nicht mal genau, worum es da geht. Es gibt einen Regisseur, der ein Filmprojekt umsetzen will. Aber es ist von dem Regisseur, der The Good, The Bad, The Weird gemacht hat. Und ich glaube, wie heißt der andere Film? Better Tomorrow? Habe ich auch nicht also gesehen. Auch südkoreanische Filme, die unglaublich gut sind. Also The Good, The Bad and The Weird ist einer meiner lieblingsasiatischen Filme überhaupt. Und deswegen gucke ich mir Cobweb von ihm an. Dann kommt danach ein Film, der wahrscheinlich der größte Stinker meiner Liste ist. Aber Suitable Flash? Wenn ich eh schon da bin, Suitable Flash. Noch nie gehört?
Sagt mir auch nichts.
Da geht's auch um irgendwas mit Besessenheit, aber sexuell übertragen, so wie bei It Follows. Ich kenne ja auch nur den Trailer.
Hast du It Follows gesehen?
Eigentlich? It Follows liebe ich. Das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme der
letzten 20 Jahre. Aber ich finde es doof, dass da so ein Sequel kommt.
Ich finde es eigentlich auch doof, aber vielleicht ist es ja gut gemacht. Dann will ich nichts gesagt haben.
Jetzt kommt ja auch ein Sequel zu dem, den ich letztes Jahr so geil fand, Talk to Me.
Ja, ich war.
Auch kein Sequel.
Da war ja schon, das Sequel war schon angekündigt, da war der gerade im Kino.
Ja, fand, also.
Ja, aber auch das kann ja funktionieren, wenn es gut ist. Ich weiß, klar, ich meine, beide Filme schreien geradezu nach, diese Prämisse kannst du auf 100 Filme ausweiten. Aber so funktionieren ja manche Horror-Franchises. Und wenn du ehrlich bist, ich meine, du guckst doch alle Freitag der 13. Filme, Halloween-Filme und Scream-Filme.
Ja, aber es ist doch mal was anderes, weil, guck mal, das sind Slasher-Reihen. Mhm. Und Talk to Me und It Follows sind solche coolen, singulären Konzepte, dass ich da nicht wirklich viel sehe, dass du da
mehr... Ich finde das gar nicht so singulär.
Ich finde, das sind solche Sleeper-Hits, die aus dem Nichts kommen. Ja, also Jason ist eine Reihe, wo man gesagt hat, um Michael Keaton zu zitieren aus Batman, wanna go nuts, let's go nuts. Ja, und zwar, da ist man wirklich einfach nur verrückt geworden und hat gesagt, komm, wir machen Comedies, komm, wir machen
Sachen. Ja, weil all diese Filme sind, man ist einfach nur verrückt geworden. Und all diese Filme waren, die sind rausgekommen und waren Hits. Und weil sie Hits waren und die Prämisse wiederholbar ist, sind sie eine Reihe geworden. Und in dieser Reihe gibt es viele Filme, die du nicht missen möchtest. Deswegen wäre ich da jetzt gar nicht so skeptisch, sondern ich würde halt, also gerade bei Talk to Me kann ich mir locker vorstellen, dass man eine gute Fortsetzung machen könnte. Ja, du wirst halt nicht mehr den Twist wie am Ende vom ersten haben, das geht
ja,
nicht.
Ja.
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und hier bei It Follows kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen, mit anderen Leuten einfach. Es muss ja nicht das Gleiche sein.
It Follows habe ich übrigens sehr spät geguckt, den habe ich letztes Jahr das erste Mal geguckt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und wie fandest du ihn?
Ich fand ihn gut. Ich muss sagen, es ist wieder so ein Film, wo mir die ersten zwei Drittel besser gefallen als das letzte Drittel. Ach, also das Ende so da am Pool fand ich nett, aber ich fand so wirklich die creepy Momente und die atmosphärischen Dinger waren in den ersten zwei Dritteln richtig geil.
Ja.
Also das fand ich ziemlich cool. Ich verstehe, warum der auch so einen Appeal hat und so krass beliebt wurde.
Die Kameraarbeit, Mann.
Ja.
Das ist eine andere Art von Film, bei dem du sitzt mit deinen Leuten, also wenn du ihn auch mit anderen Leuten schaust, du sitzt halt vom Fernseher und suchst das Bild ab.
Du guckst die ganze Zeit auf den Hintergrund und das ist ganz cool.
Du wirst so geil konditioniert bei diesem Film aufs Bild zu schauen, das ist was sehr Uniques, finde ich, bei It Follows. Und da hat es auch die Metaebene mit Geschlechtskrankheiten. Aber Suitable Flash wird, glaube ich, nicht so clever. Der ist mit der, Love Interest, Austin Powers 2, und aus Scrubs, Heather Graham, die spielt die Hauptrolle. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich ihn sehen will. aber der sieht schon im Trailer nicht so gut aus. Was im Trailer sehr gut aussieht, aber eher gemischte Reviews bisher hatte, und ich muss es einfach trotzdem selber sehen, ist Boy Kills World. Das
Skarsgård.
Sagt dir nichts?
Nö.
Guck dir mal einen Trailer an, sieht richtig. Ich schick dir das jetzt, das kann ja nicht wahr sein. Das sieht so geil aus. In Boy Kills World, das ist halt so ein John Wick-Verschnitt mit einem Jungen, der ist stumm. Der Junge ist aber ist Skarsgård. Welcher ist es? Bill Skarsgård. Und Bill Skarsgård slasht sich in diesem Film halt durch eine Horde von Leuten in irgendeinem Spiel, also wo wir wieder bei Running Man sind, ne? Mm. Aber der Hook bei dem Film ist, also erstens sind die Choreografien sehr geil, die sind sehr von Thai-Boxen inspiriert und so. Die Choreografien sehen super aus. Es ist sehr lustig gemacht, so Kick-Ass-mäßig. Guck dir nur mal die Bilder an. Ich habe den Link gerade in den Chat gepackt. Alright. Und der Junge ist stumm. Skarsgård redet in diesem Film nicht. Und weil er keine Stimme hat, hat er sich die Stimme aus seinem Lieblingsvideospiel geliehen, aus einem Automatenspiel. Und die Stimme, die redet die ganze Zeit und die wertet den Trailer unheimlich auf, ist die Synchronstimme von Archer aus der Serie Archer.
Ach, cool.
Und deswegen muss ich den gucken. Also halt auch im Original. Archer ist so genial.
Ich habe Archer nie wirklich gesehen.
Ne? Archer, die ersten paar Staffeln fantastisch. Ab dann wird's ein bisschen komisch, weil dann wird's eine Anthologieserie. Dann ist jede Staffel ein eigenes Thema. Einmal ist es Alien, einmal ist es Nazis auf einer Insel. es ist ganz komisch, aber es macht Spaß. Also ich liebe Archer. Archer ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt. Gibt's aber auf Netflix, glaube ich, alle Folgen. Kann ich nur empfehlen. Also gerade wenn man Spy Comedies mag. Das ist quasi die R-Rated-Version von Austin Powers, wenn man so möchte.
Ja, aber ich habe auch ein paar Clips gesehen, die auch ganz lustig aussahen, muss ich sagen.
Also die Synchroarbeit ist genial. Also wirklich, du guckst es für die Stimmen. Aussehen tut die Serie wie so eine Webserie von vor 10 Jahren.
Ja, ich weiß. Sieht aus auch wie solche Point-and-Click-Games schon.
Ja, genau, so sieht's aus. Wie so Flash-Games sieht das aus. Aber echt toll. Hatte es nicht sogar einen Gastauftritt von Burt Reynolds gehabt? Zumindest war Burt Reynolds als Figur, als Burt Reynolds da drin, weil Archer der größte Fan von Burt Reynolds ist. Es ist ganz merkwürdig. Es ist eine große Bond-Parodie und dafür funktioniert es fantastisch. Und deswegen
hast du gesehen, dass der erste Trailer draußen ist zum neuen Shyamalan-Film?
Von seiner Tochter.
Nee, von Shyamalan tatsächlich.
Nee, von seiner Tochter.
The Trap ist von M. Night.
Nein, ich meinte The Watchers, der
in
Deutschland ganz anders heißt. Der heißt They See You oder so.
Ja, yeah, aber ich meine tatsächlich M. Night. Also
Warte. The Trap mit
Josh Hartnett.
Josh Hartnett. Ja, habe ich gesehen.
Sieht aus wie ein Shyamalan-Film.
Es sieht halt aus wie ein Film, wo die Prämisse mal wieder Shyamalan-typisch spannend genug ist, dass ich dem Film eine Chance gebe. Und am Ende vielleicht wahrscheinlich sage, es huckt ein bisschen. Es huckt einfach.
Ja, klar, aber ich finde es auch.
Der ist gut im Prämisse aussuchen.
Aber er hat jetzt schon Shyamalanisms im Trailer, wo ich wieder gelacht habe. Also, mal gucken.
Schon ein bisschen. Also, es wirkte auch arg unrealistisch.
Ja, auch, dass dieser eine Typ Bescheid weiß, der einfach nur dafür da ist, was T-Shirts zu verkaufen auf dem Konzert. Er weiß alles.
Ja.
Das ist eine geheime Operation vom FBI. Ja. Und ich so, woher? Und dann hast du diese Shyamalan-Close-Ups, wo ich schon fast die Nasenhaare wieder sehe und musste schon wieder lachen. So,
Ja. Ich find's dann manchmal lustig, wie er sich die Welt vorstellt. Also zum Beispiel, wir reden davon, dass die Polizei jetzt dieses Stadion, in dem das Konzert ist, umstellt hat. Und die stellen sich dahin wie britische Gardisten vom Royal Palast. Weißt du, was ich meine? So steht doch kein Mensch. Und auch nicht die Polizei, erst recht nicht, okay, jeden Moment kommt der Böse da raus, lasst ihn uns festnehmen, Moment ist. So, das ist doch jetzt Käse. Wie kommt man darauf, dass das so aussieht?
Ich verstehe.
Das ist ein bisschen weltfremd. Aber okay, das sind die 6 Fantasy-Filmfest-Sachen, die ich mir angucken werde. Was ich gerade gestern gesehen habe, und du hast zu Negatives davon gehört, und ich habe ihn selber im Kino erlebt, und ich hatte den Eindruck auch, dass er den Saal für sich gewonnen hat. Das war The Fall Guy mit Ryan Gosling von David Leitch. Die Neuverfilmung von Ein Colt für alle Fälle.
Ach, das soll das sein.
Ja. In Deutschland heißt es halt Ein Colt für alle Fälle. In USA hieß das The Fall Guy. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin gar kein Fan der Serie. Ich habe die in meinem Leben noch nie gesehen. Colt für alle Fälle. Ich wusste, dass sie existiert. Ich habe das Intro gesehen. Ich habe gedacht, das ist eine Krimiserie. Da hatte ich irgendwie, also irgendwie habe ich das halt nicht gucken wollen. Ich glaube, es geht um Kopfgeldjäger in Wirklichkeit. Aber eigentlich war es eine Stunt-Serie. Eigentlich war das eine Serie, in der es darum geht, dass halt ein ehemaliger Stuntman oder Stuntman halt Stunts aus Filmen nachmacht. Also die haben halt Stunts aus anderen Filmen genommen und haben die einfach auch gemacht. Und das halt irgendwie drumherum eine Serie geschrieben. So, das ist Ein Colt für alle Fälle. Und das war halt nie meins und könnte mir wirklich, wirklich nicht egaler sein. Das mag helfen, wenn man den Film sieht. Aber ich hatte Spaß damit. In den besten Momenten kriegt er so leichte The Nice Guys Vibes.
Okay, das
weil ist cool. Weil er halt den Humor trifft, auch über Schnitt viel transportiert. In allen anderen Momenten versucht er eigentlich, ist er ein Risikomarsch an die Liebe zum Filmemachen. So, da kann man drüber streiten, aber das auch immer trifft, weil dafür, dass alle Stunts echt sind, die du in diesem Film siehst, wirken sie erschreckend künstlich an vielen Stellen, weil sie halt digital aufgehübscht sind, weil sie so gefilmt sind wie ein Werbespot. Der ganze Film ist wie ein Werbespot. Alles sieht aus wie ein Werbespot. Es ist sogar ein Werbespot, weil Ryan Gosling die ganze Zeit seine Tag Heuer-Hur trägt. Und er ist halt das Testimonial für die. Und der trägt die seit The Gray Man oder schon davor, in jedem seiner Filme trägt er eine Tag Heuer extrem prominent. Und das ist hier, hat es ein doppeltes Geschmäckle, weil wer hat letztes Jahr einen riesigen Tag Heuer Werbespot Actionfilm gedreht mit Ryan Gosling? David Leitch über Stuntfilme machen. Die hatten Was? Letztes Jahr einen riesigen Werbefilm, der hat Millionen von Views, der ist auch ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Und daraus entsprungen ist The Fall Guy, beziehungsweise ist wahrscheinlich parallel zueinander entstanden. Aber was soll's? Ich sag dir, ich guck das und ich bin unterhalten. Ich würde ihm am ehesten vergleichen mit 22 Jump Street.
Oh, der war super.
Ich finde, 21 Jump Street ist der deutlich bessere Film.
Ah, schwierig.
Aber 22 Jump Street, der ist noch mehr Meta. Der sagt sich noch mehr, ey, das ist doch eher alles Quatsch hier. Hier sind 3 Millionen Poster. 23 Jump Street, 24 Jump Street. Der Film ist so. Es gibt einen Gag, weil der die Hauptfigur, nicht die Hauptfigur, der Hauptdarsteller, wie heißt der nochmal? Cole Seavers, also die Hauptfigur von Ryan Gosling gespielt, immer dubelt. Der wird gespielt von Aaron Taylor Johnson. Und Aaron Taylor Johnson ist halt der quasi Tom Cruise dieser Welt. Also er ist dann Tom Ryder. Und Tom Ryder hat einen Film nach dem anderen produziert, der aus 22 Jump Street sein könnte. Also eine nach dem anderen. Und sie verarschen das. Und sie reden auch die ganze Zeit drüber. Also ich mochte den. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Ich saß in einem halbvollen Kinosaal in der Pressevorführung. Und es wurde sehr viel gelacht von allen Leuten, die da saßen. Ich kann die ganz negativen Stimmungen kann ich nicht ganz begreifen. Das kann ich mir nur mit Nostalgie erklären und mit, na gut, es ist halt ein Werbefilm. Es sieht aus wie ein Werbefilm, es fühlt sich an wie ein Werbefilm. Da kann man auch sagen, so, Hollywood. Und das dann alles scheiße findet, ist okay. Aber ich sage, das ist ein sehr kurzweiliger Film, der so gutes Word-to-Mouth haben wird. Ich glaube, der wird ein Riesenerfolg. Der wird ein Riesenerfolg. Und der kriegt eine Fortsetzung. Und ich sag dir, ich bin der Erste, der in die Fortsetzung reinrennen würde.
Okay. Meinst du, der wird ein Hit?
Ja. Ich glaube, also diese Retro-Dinger können ein Hit werden. Ich glaube, der wird so ein Hit im Rahmen von 21 Jump Street. Eine halbe Milliarde ungefähr wird er einspielen, würde ich sagen. Und er hat damit sein Geld wieder raus. Ich weiß gar nicht, was das Budget war.
Wird also, nicht so hoch
sein. Super teuer kann es aber auch nicht gewesen sein. Ich glaube, eine halbe Milliarde spielt er locker ein. Und dann gucken wir mal. Das ist meine Prognose. Ich kann auch völlig daneben liegen und alle hassen den Film, weil das Titelthema der Serie zu spät. Also ganz ehrlich, ich hab gestern das auch getwittert, dass ich den Film gut finde. Und eine der ersten Reaktionen war, jo, bei mir hat der Trailer schon verloren, weil der nicht die Musik aus der Serie drin hat. Also, ich weiß nicht, ob das das beste Argument ist. Und übrigens ist die im Film drin. Also, ich glaube nicht, dass es das beste Argument ist. Er ist schon sehr auf Musikvideo auch geschnitten. Also eine Rockballade aus den 80ern nach der anderen wird reingehauen, aber auch mal Taylor Swift. Und das sogar so, dass es lustig ist. Okay. Also in den besten Stellen habe ich wirklich herzlich gelacht. Und ich war gestern kacke schlecht gelaunt. Ich war unglaublich schlecht gelaunt, als ich ins Kino gegangen bin.
Es war so richtiger.
Kennst du das, diese Downer-Tage? Da kann ich jetzt nicht drüber reden. Aber ich war wirklich nicht gut gelaunt. Und ich habe noch zu meinem Kollegen Walli von GameStar gemeint, ey, heute habe ich mir nicht richtig schlecht gelaunt. Und wenn der Film es schafft, diese Laune rumzureißen, dann kriegt er einen Stern mehr von mir. Und so war es dann auch. Also ich bin danach richtig gut gelaunt aus dem Kino gegangen. Ich habe das wirklich gebraucht. Das ist ein Film, den habe ich auch nicht zum letzten Mal gesehen. Das weiß ich. Den schaue ich mir irgendwann noch mal an im Stream oder so. Ich mochte den. So wie 21 Jump Street. Den habe ich mir neulich, vor ein paar Monaten, habe ich mir den noch mal angeschaut. Einfach so. Ich hatte einfach Lust. Ich habe den gesehen, habe gedacht, ah, geil, 21 Jump Street.
Der ist sehr lustig.
Und der geht in die Richtung. Er ist nicht so gut wie 21 Jump Street, aber er ist so gut wie 22 Jump Street.
Den fand ich ja sehr super. Also ich habe sehr gelacht damals.
Ja, dann vielleicht ist es dann doch deins. Er ist nicht ganz so anarchisch. Also wahrscheinlich kann man es nicht. Es ist halt das Feeling. So diese dünne Linie, die er geht zwischen ich weiß, dass es ein Original gibt und ich mache mich auch noch darüber lustig ein bisschen. Aber auch Hommage als auch irgendwie den Geist aufgreifen, so gefühlt. Der Geist ist hier hauptsächlich Stuntarbeit. Der Film ist eine riesige Liebeserklärung an die Stuntarbeit. Und auch generell, wenn ihr euch für Atmosphäre am Filmset interessiert, der Film ist, obwohl es sehr übertrieben ist, wie der Film die Sets darstellt und wie auch Stuntarbeit gemacht wird, darstellt. Dadurch, dass David Leitch selber aus der Action-Stunt-Choreografen-Richtung kommt, er hat ganz viele One-Takes hier drin, die durch das Set gehen. Und du hast dann wirklich, das ist noch verbunden mit Stunts, das gibt so eine einzigartige AZ-Atmosphäre, die ich so in einem Film noch nicht gesehen habe. Und er unterschneidet das dann auch zum Beispiel mit echten Stunts, die er alle choreografiert hat. Der Film steigt ein damit, ohne zu viel zu verraten, dass du ganz viele echte Stunts siehst, die, glaube ich, alle von David Leitch sind. Von Atomic Blonde bis Fast and Furious. Alles, was er so gemacht hat, wird so einen kurzen Zusammenschnitt, ist das in diesem Film drin. Und das ist sehr gut, um dich rein zu katapultieren in das, was der Film eigentlich sein will, eine Liebeserklärung ans Filmemachen.
Geil.
Und deswegen macht er mir sehr viel Spaß. Das ist quasi die dumme Version von Babylon.
Babylon war mega.
Babylon ist es nicht. Also, aber ja, doch, in den besseren Momenten hat es halt Filmatmosphäre. Und der Krimi-Plot ist, ich mag sowas, aber sehr durchschaubar. Also nach der Hälfte des Films, da früher wahrscheinlich, habe ich so, okay, ich weiß, was hier gespielt wird. Ich hätte mir mehr Krimi gewünscht, weil in den besseren Momenten taucht es so ein bisschen diese Nice-Guys-Richtung von Shane Black rein. Und dann denke ich mir so, was für ein cooler Krimi das auch hätte sein können. Es ist nicht ganz. Aber ja, das ist ein Film, den empfehle ich. The Fall Guy ist echt. Also wenn ihr den Trailer mochtet, guckt den. So, das kann ich sagen. Wenn ihr den Trailer richtig scheiße fandet, dann ist der Film auch nichts für euch.
Wollen wir jetzt schon den Zirkelschluss zu Rebel Moon hauen? Ein, zwei Worte über den Dreck verlieren?
Ich hab noch zwei Serien aufgeschrieben. Eine, die du guckst, eine, die wir beide gucken, meine ich, und eine, die ich durchgebinged habe am Wochenende. Wollen wir das noch ganz schnell abhandeln?
Okay.
Wir haben ja schon mehr zu Rebel Moon gesagt, als ich wollte. Was wir beide gerade gucken, ist X-Men 97.
Ja, wirklich gut. Viel besser, als ich gedacht hätte, als es sein würde. Ist echt eine legitime, vernünftige Fortsetzung der 90s-Trickserie. Mhm. Mit geilen Twists und Turns und so viel X-Men-Lore, und für viele bleibt ja die X-Men 90s-Serie so das ultimative Experience.
Ja, aber Ultimate ist da, glaube ich, auch schon der Gag.
Ja. Und ja, stimmt. Und ich bin allein glücklich, dass das Intro wieder da ist. Ich sag dir, ich kann es nicht vorspulen. Es ist nicht möglich, dieses Intro zu skippen. Und wenn
so ein 90s-Intro. So ein 90s-Intro.
Wenn Disney Plus mich noch einmal fragt, wanna skip the intro, dann überlege ich mir, sag mal, ich schreibe gleich einen Hassbrief.
Ich muss eine Lanze hier brechen für den Magneto, wie er da dargestellt wird. Das ist für mich einfach Ricardo Montalban aus Zorn des Khan.
Bisschen.
Aus Star Trek.
Ja, mit den langen Haaren.
Ja, aber cool. Also, ich habe selten wieder, also, Magneto ist eigentlich schon immer cool. aber das ist halt auch ein cooler Magneto. Ich mag die Serie. Ich habe ja gar keine Verbindung zur 90s-Serie. Ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Kann mich zumindest nicht erinnern. Wahrscheinlich bei einem Kumpel mal. Also, das, wenn der es so geguckt hat, dass ich es mitgekriegt habe. Aber es war nie meins. Mir völlig
wurscht. Das war mein Einstieg in die
X-Men. Ich weiß. Aber es ist mir völlig wurscht. Und ich mag X-Men 97. Ich hab bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, ich muss noch weiter gucken. Ich bin gespannt auf die berühmte fünfte Folge, von der jeder redet. Ob das wirklich so gut ist. Es wird ja wöchentlich ausgestrahlt, deswegen gehe ich davon aus, dass es noch nicht durch ist, oder?
Nee, ist noch nicht durch.
Ja, aber ich kann verstehen, warum es jetzt schon heißt, dass es eine der besten Marvel-Serien überhaupt ist. Würde ich bis jetzt unterschreiben.
Ja, voll.
Ja, also macht Spaß. Lasst euch vom Zeichentrick nicht abschrecken. Mich hat es ganz gut erwischt, weil ich bin ja gerade mit Invincible durch und anders als du liebe ich Invincible über alles. Und ich habe einfach mehr davon gebraucht, von diesem 90s-Zeichentrick-Stil wie bei Invincible. Mehr Superhelden-Kram, der durch Zeichentrick sich einfach auch mehr trauen kann. Und das ist halt X-Men 97. Ich find's ein bisschen billig, dass jede Folge ein Cliffhanger ist. Also keine Folge steht für sich. Alles ist eigentlich eine durchgehende Handlung, wenn man so möchte. Aber es ist nicht so, es hält mich halt bei der Stange. Ich versteh's schon. Und irgendwo, dieses 90s-Pacing ist auch ganz lustig. Es ist alles wirklich so staccatohaft. In jeder Szene super viel passiert. Nee, irgendwie mag ich das. Also ich bin sehr angetan von X-Men 97.
Ich fand es allein, dass die erste Folge ein cooler Spiegel ist zur ersten Folge der 90s-Serie.
Okay.
Und zwar in der ersten Folge der 90s-Serie ist Jubilee ja dieser kleine Outlaw und wird von den X-Men gefunden und die nehmen sie damit auf in die Mansion und bla bla bla. Und dann wird sie ja nach und nach ein X-Men.
Ja.
Und hier fand ich das ziemlich cool, dass sie das Gleiche machen, nur dass Jubilee hier, ist das Sunspot? Ich glaube, das ist das Sunspot, den sie sich da holen.
Das ist bei Sunspot? Diesem Rave. Spoilerst du mich gerade? Mir ist noch nicht klar, wer er ist.
Ist doch klar.
Ich habe doch keine Ahnung.
Ach so, sorry.
Ist das ein Spoiler?
Nö.
Okay, dann piepst du es auch nicht weg. Wenn du sagst, es ist ein Spoiler, piepst du es jetzt weg.
Ja, nee.
Okay. Ich fahre die Verantwortung.
Ich trage die Verantwortung.
Aber selbst wenn, ist es auch kein krasser. So,
ja, ich fand, viel krasserer Spoiler ist so, sind so andere Sachen, die ich dir jetzt nicht verrate.
Ja, also ich glaube halt, alles mit dieser fünften Folge zu tun hat, könnte sehr spannend sein. Ich finde halt auch, also so viel kann ich sagen, wenn ihr überhaupt die X-Men mögt und auch wie ich mit der Zeichentrickserie nichts anfangen könnt, die Serie ist sehr gut darin, die Charaktere durch eine neue Gruppenkonstellation herauszufordern. Das, was die X-Men so ausmacht, das fordern wir jetzt einmal heraus und stellen es zur Diskussion. Und das alleine, und das macht die Serie ab der ersten Folge, macht die Serie sehr spannend.
Mhm.
So, was ich auch sehr spannend fand, ist Baby Reindeer. Hast du davon schon mal gehört?
Nur in deiner Story gesehen.
Nur in meiner Story gesehen. Ich war davon geflasht, als ich den Trailer gesehen habe zum ersten Mal. Hast du den Trailer auch gesehen in der Story?
Nee, ich habe noch gar nichts
gesehen. Okay, okay.
Ich habe nur das Bild gesehen, wo die nebeneinander liegen.
Okay. Das ist jetzt nicht essentiell für die Serie, weil eigentlich geht's um, also Baby Reindeer oder auch Rentier Baby in Deutschland ist auch, glaube ich, gerade auf Platz 1 in Deutschland. Was mich wundert, aber nach dem Trailer, ich glaube, das Word to Mouth ist auch hier einfach gut. Es geht um einen Stand-Up-Comedian, die wahre Geschichte eines Stand-Up-Comedians in England, der sich hier auch selber spielt. Der hier die Hauptrolle spielt, der die Serie produziert hat, der die Serie geschrieben hat, und einer Stalkerin. Und die Serie ab der ersten Minute catcht die dich, weil das ist halt eine Dramedy, halbstündig, nur 8 Folgen, deswegen habe ich es am kompletten Sonntag einfach durchgebünscht, weil ich nicht aufhören konnte. Ab der ersten Minute merkst du, ja gut, Stalker-Geschichten habe ich schon oft genug gehört, aber so wie sie hier ist, so wie sie erzählt ist, so wie die Stalkerin auch fern von diesen eigentlichen Stalker-Klischees ist, die ja oft auch nur so eine Fantasie sind, so eine, ach, guck mal, die super heiße Frau verfolgt jetzt den Typen, aber er stört sich daran. So, ne? Oft ist das ja irgendwie wie eine verkappte, sexualisierte Fantasie. Aber so ist ja echtes Stalking nicht. Und der Film ist natürlich sehr gut darin, echtes Stalking abzubilden, weil das dem wirklich passiert ist. Und das Interessante an der Serie ist, dass die in der Mitte, und das wäre auch ein harter Spoiler, einen interessanten Turn nimmt. Auch über seine Perspektive auf das Stalking und warum er so Probleme damit hat, dagegen vorzugehen. Und das ergründet sehr viel tiefe psychologische Sachen. Also, ich weiß noch, unser Kollege Donny O'Sullivan von ex-Rocket Beans, der mittlerweile eigener Streamer ist, eigener Podcaster ist, der hier mal zu Gast war, zu Better Call Saul, der hat auf Twitter so schön geschrieben, dass er geheult hat. Und ich habe nicht geheult, wow. Aber ich war am Boden zerstört, als ich diese Serie gesehen habe. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen, was mich wirklich so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und Es ist auch eine Serie, die du permanent anschreien willst. Kennst du das, wenn du vom Fernseher sitzt und die ganze Zeit in den Fernseher brüllen willst, was die Leute tun sollen? Und warum machen sie es denn nicht? Und selbst dafür findet die Serie eine Antwort, die halt einfach nur extrem wehtut. Und gleichzeitig ist es alles sehr lustig. Weil es halt von einem englischen Stand-Up-Comedian ist, von einem Schotten, der in England lebt. Geil. Diese Kombination, dieser schwarze Humor, diese Beobachtungen mit seiner Stimme aus dem Off, die so Dexter-Züge annehmen.
Das ist auf Netflix, oder?
Netflix. Guck einfach mal die ersten
5 Minuten rein. Ich meine, es wurde mir letztens empfohlen. Also, ich gucke ja zurzeit The Office ohne Ende.
Ja.
Ich gucke es das erste Mal in meinem Leben. Und ich finde es unfassbar geil. Ja, also wirklich unfassbar geil. Und ich bin jetzt in Season 5.
Ja.
Und da wird mir immer bei Netflix direkt auf der Startseite das empfohlen. Da dachte ich erstmal, was ist denn ein Baby-Reindeer? Da dachte ich mir erstmal, das ist ein Horrorfilm mit einem kleinen Reindeer, das böse ist und klein.
Ey, die nennt ihn so. Das ist, allein das Intro der Serie ist geil, weil die nehmen immer eine Nachricht, die sie ihm schreibt. Sie schreibt ihm jeden Tag 50 E-Mails. Und interessanterweise voller Rechtschreibfehler, aber hier und da Worte, die man ihr nicht zutrauen würde. Es ist ein ganz komischer Mix. Und sie schreibt fast jede Folge eröffnet mit einem mit einer Nachricht von ihr an ihm, passend zur Szene, die wir gerade gesehen haben. Und sie nennt ihn immer Baby Reindeer, deswegen ist die Ansprache auch drin. Und dann verblassen die anderen Worte, nur das Baby Reindeer bleibt stehen. Und dann wird reingeschrieben, written by. Das ist ein sehr geiles Intro.
Ich habe heute auch bin zu meinem Schreibtisch gekommen und da lag dann was von der Post.
Von deinem Stalker?
Da stand drauf, für Eve von seinem Schatz.
Oh, wer war das denn?
Und mich haben zig Leute gefragt, wer ist das, Eve? Ich sag, ich habe absolut keine Ahnung. Ich konnte mir nicht ausmalen, wer das ist. Natürlich habe ich mich ein bisschen gegruselt und dann mache ich dieses Paket auf und habe ein fettes Grinsen im Gesicht und trage das, was im Paket war. Und zwar ein T-Shirt, Logerie, das du mir gedruckt hast. Nennen wir es Nerd- und Kultur-Merch.
Es ist das erste und bisher einzige Nerd- und Kultur-Merch.
Ja, wo drauf steht, Eve und Marco und Uwe ist auch dabei. Und ich habe es sehr gefeiert und ich trage es heute auch vor der Kamera.
Ja, ich sehe es. Und es steht dir sehr gut. Das T-Shirt ist sehr gut auf deinen Körper geschnitten. Ich bin selber überrascht, wie gut es aussieht. Ich dachte, du siehst ein bisschen mehr aus wie ein Sack, aber nee, überhaupt nicht.
Nö, ist gut.
Ich
habe sogar noch was drunter.
Und du bist auch dabei, mein lieber Mann.
Also.
Es steht dir sehr gut. Und bevor ihr fragt, es gibt es noch nicht zu kaufen. Es wird es irgendwann zu kaufen geben. Aber noch ist es nicht da. Noch kannst du es einfach nur tragen und gut darin aussehen. Ich habe auch eins. Ich werde es auch bei Gelegenheit tragen.
Ist mega. Finde ich sehr witzig.
Ja.
Weißt du, was auch sehr witzig ist?
Ach so, stimmt. Wir wollten noch über Rebel Moon reden. Oh Gott.
Weißt du, was auch sehr witzig ist?
Ja.
Dass Zack Snyder sich jetzt selber parodiert.
Wieso parodiert
also, die sind die zwei Szenen, die ich anspreche.
Ach so, ja, stimmt. Da war ja was.
Und dann ist Feierabend. Also, eine Sache, die Zack Snyder immer wieder unterstellt wird, ist, wie holprig er mit Exposition umgeht.
Ja.
Ich habe noch nie seit This is Katana, She's Got My Back eine derartige Szene in einem Film gesehen.
Du meinst die Abendmahlszene, oder?
Hä?
Die Abendmahlszene
meinst du? Ja, okay. Die Expositions-Kotz-Sequenz, wo 4 oder 5 Charaktere an einem Tisch sitzen und sie wirklich sich fragen, was ist deine Backstory und Origin-Geschichte? Und die ist auch bei jedem die gleiche. Ist auch so krass. Ist ja nicht mal, und dann kamen die und haben was tot gemacht von mir. Und dann kamen die und haben was tot gemacht von mir. Und dann kamen die und haben was tot gemacht von mir. Und ich, ist mir so egal. Ist mir so egal. Und das zweite ist, Zack Snyder und Slow-Mo.
Mhm.
Also, das ist 7 Minuten. 7 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, eine Sequenz gibt, wo einfach geerntet wird und gefarmt, also so Farmzeugs in Slow-Mo.
Mhm.
Ich dachte echt, also wenn ich nicht so faul wäre, hätte ich mir jetzt Kamera geholt und einfach meinen Hund gefilmt, wie der irgendwie auf den Rasen scheißt. Und das am Anfang des Videos gehauen in Slow-Mo. So. Also es ist so krass und dieser Film ist so langweilig und so doof und so hirnverbrannt und so charakterlos. und so schamlos geklaut von Sieben Samurai, aber so richtig. Und
ich finde nicht genug, ehrlich gesagt.
Hä?
Ich finde nicht genug. Das ist ja offensichtlich ein Remake von Sieben Samurai.
Es ist ein Remake von Sieben Samurai, aber die wollten auch ein bisschen Hoth drin haben und die wollten auch ein bisschen, wir machen den Todesstern kaputt machen und die wollten auch natürlich Lichtschwert und es ist einfach so eine lieblos hingewürfelte Scheiße und es sieht ja nicht mal gut aus. Ich meine, ich mag Sucker Punch nicht und ich mag diesen Eulenfilm nicht und ich mag voll manche Sachen von Zack Snyder wirklich nicht, aber die sehen dann immer gut aus. Das sieht aus wie hingeschissen, wie der erste Teil. Und der erste Teil hat zumindest ein paar andere Planeten. Hier bist du die ganze Zeit einfach nur auf dieser scheiß Farm.
Ich wollte gerade sagen, ich bin der erste Teil höhere Schauwerte. Also ich habe den zweiten jetzt eben nicht im Kino gesehen, sondern als Screener und habe das Gefühl gehabt, habe ich gerade eine unfertige Version gekriegt. Also irgendwie die Szenen im All sehen nicht fertig gerendert aus. So, also ich war wirklich überrascht, wie schlecht der Film aussieht an vielen Stellen.
Das Ding sieht auch immer noch aus wie ein Dildo.
Ich will damit sagen, also was ich damit sagen will, wenn ich sage, es sieht nicht genug nach Sieben Samurai oder nach den glorreichen Sieben aus, der hat's ja geschafft, ein 4 Stunden Remake von die glorreichen Sieben und Sieben Samurai zu machen, ohne dass in einem einzigen Bild alle Sieben mal zu sehen sind.
Ja, es ist auch nicht ein paar sogar davon hops gegangen, schon im ersten Teil.
Ja, also streng genommen, du denkst, du weißt, wer die Sieben Samurai sind, dann stirbt aber einer davon, weil er ja der blöde Verräter ist, und wird aber ersetzt durch die Frau von den Rebellen. Und dann hast du eigentlich die Sieben zusammen, aber er führt die ja nie zusammen. Und, also bis zum Schluss, die sind nie in einem Bild an einem Ort zur gleichen Zeit. Und dann hast du ja die eine Aufgabe, die du hast bei einem Remake von Sieben Samurai und glorreichen Sieben, hast du schon vertändelt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, Marco, aber du regst dich jetzt nur beim Bild auf. Na, es geht ja darum, was es bedeutet. Diese Figuren finden nie zusammen.
Aber diese Figuren sind auch keine Figuren, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Sind sie einfach nicht. Jimon Hounsou, ich habe noch nie gesehen, dass er so krass verbraten wurde. Ich kann mir den Rest kaum merken.
Ich habe ihn schon verbratener gesehen, also ganz ehrlich. Ich mag seinen Moment, in dem er singt, der sehr authentisch ist, weil das ist ein echtes afrikanisches Lied, glaube ich. Und er hat das so improvisiert quasi. Und das ist jetzt einer der Schlüsselmomente in dem Film.
Ich weiß halt, der eine Typ, das ist immer noch der, der den Hippogriff geritten hat im ersten Teil. Und die andere, die hat Lichtschwerter. Und daran erkenne ich die. Aber ansonsten, wenn du mir sagst, wer ist jetzt die Crew, ich so, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mhm. Also dieser Film ist wirklich Rotz. Absoluter Rotz, aber wir haben ja über schönere Sachen gesprochen. Und selbst bei Winnie the Pooh, Blood and Honey habe ich nicht so häufig auf die Uhr geguckt. Mhm. So wie bei dem. Weil der war wenigstens 90 Minuten lang. Und das ist schon wieder so 2,5 Stunden. Und dann wird noch ein Director's Cut rauskommen, der irgendwie 8 Jahre dauert, weil man so viel davon braucht. Und dann sollen da 6 Filme. Ey, ich raste aus, ne? Also es geht echt nicht. Das war Müll.
Ich kann zur einzigen Verteidigung dieses Films sagen, den ich auch deutlich schlechter als den ersten nochmal finde. Offensichtlich gibt's ja ein Publikum dafür.
Ja, du,
dann sollen die das kriegen.
Ich habe auch zur Verteidigung, Chantal, Märchenland war schlimmer. So. Aber und hat auch ein Publikum. Erfolgreichster deutscher Film des Jahres, mit Abstand.
Offensichtlich. Das ist das Einzige, was ich große Verteidigung sagen kann. Ich finde, im besseren Moment, zum Beispiel die Getreidemomente, sind die besseren Momente. Weil sie suggerieren, dass die Figuren irgendeine Tiefe haben, die aber nur wie in einem Werbefilm so in Slow-Mo an die Wand geworfen
auch immer
wird.
Noch.
Aber sie ist natürlich nicht da.
Und selbst die Kostüme sind so scheiße diesmal. Also, ich weiß nicht, ob die beim ersten Film auch, hier ist schon ein Jahr her, war, fand ich mal ein Jahr, aber als ich da Cary Elwes und diesen Typen aus Hawkeye gesehen habe, mit diesem
dieser angeklebte Bart ist ja peinlich.
Meine Fresse.
Das ist ja komisch.
Und dann, wo sie da den Red Wedding-Moment haben wollten und gleichzeitig Julius Caesar-Moment haben, das heißt, wenn der böse ist, hat er sich ein Orchester hingesetzt, um zu sagen, haha, guck mal, hier ist mein böses Orchester mit Sack auf dem Kopf. Mhm. Das ist so scheiße. Ich habe so gelacht. Das konnte ich, also.
Auf jeden Fall stimmt das Argument, dass Chantal im Märchenland auch seine Audience gefunden hat. Ich will dir einen Insider erzählen. Und bitte. Zwar, Wadi, unser Kollege von der GameStar, hatte ein Interview mit Zack Snyder. Und er hat ihm die gute Frage gestellt, worauf er bei Rebel Moon am meisten stolz ist. Und ihr könnt die Antwort jetzt auch auf GameStar nachlesen, weil ich sie nur paraphrasiert nachsprechen kann. Aber es waren tatsächlich die Ernteszenen. Es war wirklich dieses in Zeitlupe Getreide einsammeln. Und ich weiß noch, als ich das auf Instagram meine Review gepostet habe, hat irgendeiner drunter geschrieben, der Film hätte auch heißen können, Rebel Moon Part 2, die Erntehelferin. Und das finde ich eigentlich den passenderen Namen für den Film.
Ja, also, ich zitiere jetzt mal Team Rocket. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. King.
Okay, ich hoffe, euch geht's mit dem Podcast selber nicht so. Es ging jetzt gefühlt um alles, nur nicht um Rebel Moon. Aber irgendwie bin ich glücklicher damit, als wenn wir nur über Rebel Moon geredet hätten.
Ja, wir wollen ja auch gute Laune haben, ne? Abgesehen davon muss ich dazu jetzt gleich ein Video aufnehmen.
Ja, ich weiß, bei dir drängt's und ich hab's unnötig hinausgezögert mit dieser Themenänderung. Aber jetzt ist es auch gut. Worüber wir nächste Woche reden, wissen wir tatsächlich noch gar nicht. Das werden wir dann die Tage besprechen, wir zwei. Und wenn ihr aber nicht verpassen wollt, was das Ergebnis dieser Besprechung war, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, liked es auch gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es einfach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Yves hat natürlich in einer kurzen Gedankenpause eine Verabschiedung vorbereitet.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, diesmal habe ich...
Ich weiß noch, im Vorgespräch hast du den Film so gut zitieren können. Es gibt einen Satz, bei dem man nicht fassen kann, dass ihn jemand aufgeschrieben hat aus Scargiver.
This scar was given to me by the scar giver.